Klack.
Hallo.
Da fehlte der Soundeffekt ist schiefgegangen. Hallo?
Ja.
Der Soundeffekt fehlt. Unser.
Ach so, ich habe gar kein Bier.
Oh.
Ich habe nicht gar kein Bier heute. Also. Ja, aber Max, wir müssen.
Kein Bier, keine Ankündigung. Was haben wir überhaupt?
Also, ich, das ist so, ja. Ich bin ja jetzt ein alter Mann. Das wissen ja vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht.
Ja.
Aber ich bin fucking 40 geworden dieses Jahr. Und mit dem Alter kommt so eine gewisse, irgendwie, es zwingt mich dazu, nicht mehr so viel zu trinken. Also ich war gestern im Kino und danach waren wir noch was trinken, habe ich 2 Bier getrunken oder so und ich habe wieder die halbe Nacht nicht gepennt deswegen.
Ah, krass.
Ich Bier mittlerweile komplett wach hält. Also ich wach dann so um 4 oder um 5 auf und kann dann nicht mehr pennen und ich fühle mich heute schon wieder wie scheiße und ich deswegen kann ich heute jetzt nichts trinken. So.
Ach so.
Wenn ich 2 Tage hintereinander trinke, dann ist es halt echt mal. Dann geht gar nichts mehr, ja. Und dann werde ich auch krank und so. Und dann, also dann mein Organismus, was ich kann ja auch nicht mehr so. Ich bin ja auch einfach ein alter Mann jetzt. Und jetzt trinke ich halt Wasser. Ich finde das Konzept ja total, ich habe letztens drüber nachgedacht, dass unser Konzept ist ja eigentlich total super, ne? Dieses irgendwie, ich betrinke mich, während du gerade aufwachst. Ja. zwei Sedierungszustände, die sich sozusagen
gegenseitig befruchten, slash aufheben.
Ja, also du wirst immer wacher während der Sendung, ja, und ich werde immer besoffener. Also, ja, ist so ein Gegeneinander auffaden.
Und wir haben so eine Schnittmenge irgendwo. Mal für 3 Minuten in der Mitte, wo wir auf dem ungefähr gleichen Level sind.
Genau, das ist so. Das ist so das Konzept. Ist ja total charmant und das machen wir auf jeden Fall wieder, aber ja, heute muss ich mal ein bisschen aussetzen und Wasser trinken.
Okay. Ich habe heute Morgen das Kind ist sehr früh aufgewacht und darum hat Diana sich zuerst eine Stunde um ihn gekümmert, noch im Bett und dann musste ich dann heute relativ früh aufstehen, also ich bin auch schon ein paar Stunden wach.
Kolja ist dein Alkohol.
Kolja, ja, das ist nämlich, was ich jetzt gerade antworten wollte auf so diese Kolja-Sache, auf diese Alkoholsache. Ich dachte ja immer, dass das an Kolja liegt, dass ich nichts mehr ab kann. Ich schieb das ja immer auf Kolja. Das ist halt so, das rechnet niemand auf. Weißt du, man sagt immer so, wenn, ja, Kinder sind teuer und so und es kostet so und so viel 100.000. Aber wenn man mal gegenrechnet, was man an Alkohol spart, weil man einfach nichts mehr ab kann, das ist, ja. Das lohnt sich ganz schnell. Nee, also.
Es liegt aber auch echt am Alter. Es ist wirklich.
Ja, ja,
also,
klar.
Das war früher bei mir nicht so. Und es ist übrigens nicht nur dann, wenn ich Alkohol trinke, sondern allgemein kann ich nicht mehr lange pennen. Ne? Also früher, so, keine Ahnung, als Student, ich konnte den ganzen Nachmittag, konnte ich pennen, ja. Und jetzt kann ich halt irgendwie, also selbst dann, wenn ich eine ganze Woche nichts getrunken habe oder so, ich wach trotzdem irgendwie, bam, irgendwie um spätestens um 7, so, bin ich wach. So, bin ich aber auch ausgeschlafen, das ist auch gut, ne?
Ja.
Und dann kann ich irgendwie Sachen machen und, keine Ahnung, also ich würde aber gerne mal wieder so richtig dieses wie früher einfach so, ach, ich kann ja einfach, was ist der Punkt, der ganze Sinn von Wochenende fällt ja weg, weil so irgendwie dieses ich kann ausschlafen, so, nee, kannst du nicht, so oder so nicht, so what?
Ja, ja, das ist auch mit Kindern das Gleiche mit Kindern.
Ja,
der Sinn von Wochenende fällt weg. Aber das Problem habe ich noch nicht. Also wenn ich die Chance habe auszuschlafen, dann schlafe ich gnadenlos aus. Das ist kommt nicht allzu oft vor, aber oder eigentlich nie. Aber wenn es mal vorkommt, die 3,5 Male hatte ich bisher keinerlei Probleme, dann auch problemlos auszuschlafen. Und das war auch, als Diana und Kolja dann in Deutschland waren und ich halt alleine war, hat das innerhalb von wenigen Tagen fing das an, dass ich auch viel später aufgestanden bin und sowas. So dieser Tagesverschiebungsdingsbums dann. Also das Problem habe ich zum Glück nicht. Brauchst du vielleicht Gardinen in deinem Schlafzimmer?
Ich bin da ziemlich gut abgesichert. Also ich kann das relativ dunkel machen und das ist nicht das Problem eigentlich.
Senile Bettflucht tatsächlich.
Es ist senile Bettflucht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall scheiße. Ja.
Ah.
Vielleicht rahnt ich deswegen so viel.
Ja, das habe ich ja so.
Ich bin schon wieder in so einem Randmodus.
Das merkt man.
Ja, ne, es ist vielleicht auch, weil ich jetzt wieder Single bin oder so.
Ich habe gerade überlegt, wie ich es freundlich formuliere, aber ja. so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch.
Ja. Es ist nicht schön, es ist nicht schön. Aber es regt mich auch einfach auf. Es regt mich auf.
Es regt mich alles so auf.
Weißt, was die Leute sind wieder falsch im Internet. Ja. Die sind wieder einfach falsch im Internet.
Das habe ich neulich auch gedacht. Da wollte ich mich auch ein bisschen, wollte ich mich eigentlich gar nicht drüber aufregen, wollte ich eigentlich ganz sachlich drüber schreiben. Und zwar, ich finde so dieses mit den Kinderprivatsphäre, gerade so bei deutschen Postings, finde ich das ja wirklich, weißt du, Leute haben Kinder und das letzte Mal, dass du was von dem Kind mitkriegst, ist, wenn sie in den Kreißsaal reingehen. Und danach darf man ja keine Fotos mehr von Kindern posten, weil verstößt ja alles gegen ihre Privatsphäre. Was ich bis zu einem gewissen Grad ja auch verstehe, und ich halte mich ja selber mit Collier-Bildern und sowas, halten wir uns ja auch relativ zurück, ist so ein Kompromiss, den Diana und ich gefunden haben. Wir haben dann halt viele, viele private Kanäle, auf denen wir es veröffentlichen. Aber ich
ja auch mal dann per WhatsApp.
Ach, du bist auch in der Gruppe drin?
Ich bin auch in der Gruppe drin, ja. Ich kriege.
Ach nee, du bist in der.
Weißt du gar nicht, das.
Du bist in der Kleinen.
Bin in der Collier-Gruppe.
Wir haben zwei Collier-Gruppen. Eine mit Eltern, da ist so Dauerbeschuss. Wo so Eltern und Verwandtschaft drin sitzt und dann halt die relativ selten eigentlich die zweite Collier-Gruppe, die so Freunde und Leute, die nicht ganz so babygeil sind, sage ich jetzt mal, weil die die Alten hier, die Großeltern, die beschweren sich ja, wenn zu lange nichts kommt, dann ist also wenn da irgendwie mal 48 Stunden Ruhe ist, dann kommt so das erste Rumgetrampel.
Die brauchen so ein Livestreaming.
Sozusagen. Die brauchen so ein Livestream. Ja. Und da machen wir dann auch relativ viel. Also da nehme ich dann halt immer irgendwas auf. Ich habe mir angewöhnt, Videos zu machen. Wenn ihr Kinder habt, macht Videos von euren Kindern. Also egal, ob ihr die postet oder nicht, macht Videos von euren Kindern, weil es ist wirklich, wirklich spannend und toll zu sehen. Also erstmal ist es für sie selber total spannend, das zu sehen, wie sie dann vor einem Jahr oder sowas waren. Aber es ist auch den Unterschied, der ist so krass und der kommt auf Fotos nicht so krass rüber. Also auf Fotos sieht man, ist natürlich auch schon alles sehr anders, aber so halt das Verhalten, was sich so ändert, wie gut sie laufen, wie gut sie sprechen und so. Das sind Welten teilweise zwischen Wochen, die sowas macht. Naja, und also wir machen so relativ, wir posten relativ, relativ viel, halt nicht so richtig public, wobei ich auch so ein bisschen was public, also wenn ich was public mache, dann mache ich es auch public so. Und ich finde das, und was ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gesehen habe, sind dann Eltern, die ein Foto von ihrem Kind posten, aber einen Sticker über das Gesicht machen. Weißt du, so ein
ja,
Smiley.
Das stimmt,
so.
Das sehe ich auch häufig, ja.
Und das, sorry, das ist Cargo-Kult.
Das ist auch irgendwie, das ist auch wie so creepy so ein bisschen.
Ja.
Irgendwie,
ne? Das ist so dieses, ich poste hier ein Foto von meinem Kind, wo ich alle Informationen über mein Kind poste, was es gerade macht. Ich mache einen Witz mit ihm und so weiter und so fort, wo ich überhaupt nichts dagegen habe. Aber ich schütze seine Privatsphäre, indem ich sein Gesicht anonymisiere. Nein. Diese Person ist nicht anonym. Wir wissen nach wie vor, dass es dein Kind ist. Wir haben auch eine grobe Idee, wie es aussieht, nämlich ein bisschen so ähnlich wie du. Und du schützt niemandes Privatsphäre, wenn du ein privates Foto postest und halt nur das Gesicht anonymisierst. Das mag bei der Bild vielleicht oder mag bei einer Zeitung noch vielleicht noch funktionieren, aber nicht bei deinen Kindern. Und
das habe ich auch mich auch mal gefragt. Also was ist jetzt sozusagen der Privatsphäre-Gain, ja, den sie dadurch erfahren? Also wenn man jetzt überlegt, okay, man kann jetzt sagen, okay, es gibt jetzt halt diese Gesichtserkennungsalgorithmen, aber weißt du dazu vielleicht, wie das ist, irgendwie, ob sozusagen ein Gesichtsalgorithmus, der halt auf so ein Kindergesicht trainiert ist, dann sozusagen diese Daten später dann nutzen kann oder sowas kann?
Ja. Also das sind ja auch Google Fotos und sowas, die sind ja auch explizit darauf trainiert. Google Fotos hat ja eine Gesichtserkennung drin und das haben die damals regelrecht als Feature beworben, dass halt, wenn du Fotos von deinem Kind machst, dass du die nicht alle 3 Tage neu trainieren musst, wenn das Kind wieder größer aussieht, sondern es wächst halt mit dem Kind mit.
Man könnte dann ja argumentieren, ne? Könnte man an dieser Stelle argumentieren.
Yeah.
Okay, ich will nicht, dass sozusagen mein Kind sozusagen Teil dieser Datenverarbeitung wird. Wenn da halt Bilder von ihm drin ist, so dann wird es halt Algorithmen geben, die ihn erkennen können. Und ich will aber, dass das Kind selber irgendwann entscheiden soll, ob es das daran teilnehmen möchte oder nicht. Aber ich würde jetzt da sagen, sorry, won't happen, dass es da nicht teilnimmt.
So, zum einen das, also mehrere Dinge. Zum einen Ja, das funktioniert alles sehr, ganz hervorragend, sofern es nicht jemand eine AI entwickelt, die aus dem Text deines Postings, nämlich, guckt mal, hier ist mein Kind, wie es das und das macht, und dann einfach das Kind, Wort Kind auf dein Kind abstrahiert und dann halt deine Beziehungsgrade und dann halt doch wieder weiß, auch wenn das Gesicht ausgeblendet ist, dass es dein Kind ist. Und vielleicht sogar an Merkmalen, an denen du es niemals festmachen würdest, weil an Größe, an Statur, an Kleidung, weiß der Teufel was. Dinge, die eine AI dann vielleicht hinkriegt, die wir nicht hinkriegen. Also zum einen halte ich das für total ausgeschlossen, dass so ein Foto mit diesen entsprechenden Metadaten, dass eine AI das nicht hinkriegt, über kurz oder lang das zuzuordnen. Das wird passieren. Zum zweiten.
Ja, aber wenn die Daten über das Gesicht nicht im Netz stehen, dann kann es da ja kein Gesichtsmatching.
Ja, doch, wie gesagt, ist kein Gesichtsmatching, aber es kann dann halt einfach, es ist trotzdem klar, dass das ein Foto von deinem Kind ist.
Ja gut, das ist relativ prätrivial, sowas zu machen, dass du ein Kind hast. Aber ich meine, dann ist ja die Information nur, dass du ein Kind hast, oder?
Ja, was ist denn dann die weitere Information, dass ich weiß, dass das Kind ein Gesicht hat?
Die konkrete physiognomischen Daten sozusagen. Das ist sozusagen die einzige Information, die man mit diesem Sticker verbirgt, ja?
Also meine Vermutung ist ja eher, dass die Leute halt also irgendwie dieses Gefühl im Bauch haben, dass es gar keine so rationale Entscheidung ist, sondern dass das mehr so ein Bauchgefühl ist, dass es halt irgendwie als, dass man halt keine Fotos von seinen Kindern posten darf und dass man das dann irgendwie für einen brauchbaren Kompromiss hält, dass man, dass die Bilder von seinem Kind dann, also dass man das dann halt so anonymisiert, wie es halt mit einem Balken in der Zeitung gemacht wird oder im Fernsehen. So dieses Verpixeln. Und dass das gar nichts mit irgendeinem tieferen Hintergedanken zu tun hat, sondern halt einfach so, Privatsphäre und Privatsphäre wird doch von Medien so aufrecht, so hat man doch gelernt, dass Privatsphäre
aufrecht. Dann kannst du auch immer sozusagen so den Namen auf den Fotos dann immer so, das ist ja jetzt Kolja V.W.
Genau.
Aus S.
Aus ja? SF.
aus SF.
Ja, kriegt niemand raus, wer das ist.
Und, genau.
Could that be? Keine AI der Welt kriegt das hin. Das Zweite, was ich finde, so neben dieser ganzen Privatsphäre, das halt überhaupt nicht, ich finde ja, so ein Kind hat bis zu einem gewissen Grad auch ein Recht auf Teilhabe. Also mein Kind hat ein Recht darauf, dass die Welt, also dass es an einem Sozialleben teilnimmt. Und zum Teilnehmen an diesem Sozialleben kann man scheiße finden, kann man nicht scheiße finden, gehört nun mal für die meisten Eltern heutzutage auch Social Media oder in WhatsApp-Gruppen und sowas. Und darum ist das, und ich finde, dass dieses Recht, also das überwiegt nicht alles, und das heißt jetzt nicht, dass man deswegen alles veröffentlichen soll, aber das taucht überhaupt nicht auf. Das ist sozusagen, dass die Annahme, die Grundannahme ist ja, dass man, dass das Beste ist, was man einem Kind antun kann, ist, dass man seine Existenz vor der Welt geheim hält, bis es volljährig ist. Das ist ja so, nur dann ist das ja die perfekte Privatsphäre dann sozusagen. Wenn selbst die Großeltern nicht erfahren, dass es einen Enkel gab vor 20 Jahren. Das mag jetzt übertrieben wirken, aber ich hab schon Artikel gelesen, in denen Leute davor warnen, doch Kinderfotos mit der Familie zu teilen, weil man ja nicht weiß, was Onkel Karl, ob der sich dann nachher ins Schlafzimmer zurückzieht und sich darauf einen runterholt. Und
genau, das ist auch so ein Argument, ne, irgendwie, dass halt Pädophile dann Zugriff hätten auf Kinderfotos, ne?
Ja.
Ja, es ist natürlich eine echt unangenehme Vorstellung. Ne?
Ja, es ist eine Vorstellung, mehr nicht.
Ja, aber ich glaube durchaus, dass es eine Realität ist, dass da draußen Pädophile sind, die alle möglichen Kinderfotos versuchen zu bekommen, die sie kriegen können, um sich dann darauf einen runterzuholen. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Also ja, vielleicht nackt.
Will ich mir nicht vorstellen, aber
ja, kann sein. Und danach sollen wir jetzt unser gesamtes Leben ausrichten? Also das hat
auch ein bisschen doof. Ja,
das hat es hat vor allen Dingen dann im Endeffekt wenn dann tatsächlich dem Kind aufgrund dessen irgendwann mal was passiert, dann ist natürlich was anderes. Aber solange der das halt diese Person das macht und das einfach ist ja dem Kind wirklich, solange du nicht mehr erfährst, dass es passiert ist, ist ja auch kein Schaden entstanden. Das, also das meine ich mit, es spielt sich nur in deinem Kopf ab. Und das kannst du haben, egal ob du das Foto über die WhatsApp, da kannst du auch den nächsten Paranoia-Schritt dann eingehen und kannst sagen, ich kann mein Kind auch nicht mehr auf die Straße lassen, weil kann ja sein, dass der gleiche dass der gleiche Typ dann hinterm Vorhang haukt und mit einem Teleobjektiv Fotos von meinem Kind macht auf dem Spielplatz.
Und das ist ja das finde ich jetzt so interessant, weil nämlich, ich habe letztens auch wieder diesen Artikel, einen Artikel gelesen über die USA und diese völlig kranke Beschützsucht der US-Eltern genau. gegenüber ihren Kindern, wo halt Kinder überhaupt nicht mehr auf der Straße stattfinden dürfen, wo sie, wo Kinder von der Polizei aufgegriffen werden, wenn sie hätten sozusagen den kurzen Weg von zu Hause zur Schule zu Fuß laufen, ja, da werden sie von der Polizei aufgegriffen.
Darf ich dazu mal ganz kurz was sagen? Das ist mal wieder so ein Fall von, nicht alles, was in den Nachrichten passiert, ist auch so. Das heißt nicht, es ist in den Nachrichten passiert, mit anderen Worten, du weißt, dass es nicht Alltag ist, weil wenn jeden Tag die Polizei Kinder aufsammeln würde, bei denen das passiert, dann wäre es nicht in den Nachrichten.
Ich weiß nicht in den Nachrichten, das war in einem längeren Artikel, aber ja.
Das hat hier gerade vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten hat das ziemlich hohe Wellen geschlagen, die Entrüstung darüber, und es gibt eine Entrüstung. Also es ist nicht gut, es sollte mehr Freiheit geben für Kinder und so, und wir sollten damit selbstverständlicher umgehen, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das in Europa vielleicht gerne vorstellt. Ja,
gut.
So.
Also mein Punkt ist folgender. Also ich glaube, aber auf jeden Fall ist da halt eine erhöhte Protectiveness
die
aus unserer europäischen Sicht oder deutschen Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Und gleichzeitig ist dort aber eine relative Freizügigkeit mit Kindervotos im Netz, wo hier in Deutschland wieder alle total abdrehen. Ja, das finde ich so eine witzige.
Genau, dieser Versuch, sein Kind vor etwas zu beschützen, vor dem man es erstens auf Dauer gar nicht beschützen kann und zweitens, mit dem es auch den Umgang lernen muss.
Verstehst du, was ich meine? Also sozusagen, es gibt zwei völlig unterschiedliche Beschützermodi und was für die einen total Sinn macht, macht für die anderen total keinen Sinn.
Ja.
Und irgendwie, aber beide drehen irgendwie auf an unterschiedlichen Rädern.
Ja. Außer dass halt interessiert halt keine Sau, dass in Deutschland Leute ihre Kinderfotos nicht posten. Das macht hier keine Aufregung. Außer bei Facebook, außer bei manchen Facebook-Mitarbeitern interessiert das keine Sau. Aber das ist sowas, also das finde ich so dieses, ich finde einfach so im Vergleich zu diesem, so erstens, es gibt eine Grenze, ab der ein Kind zu wenig in der Öffentlichkeit stattfindet und nicht mehr zu viel. Für mein Kind ganz persönlich ist das in seinem Leben eine unfassbare Bereicherung, dass er auf diese Art und Weise mit der Familie und Freunden kommunizieren kann. Er liebt diese Videos selber, er liebt es, mit seinen Großeltern zu telefonieren, er findet es toll, wenn die Großeltern wissen, was passiert ist, wenn die einen Kontext haben und so. Das weiß er natürlich nicht, dass die einen Kontext haben, aber macht natürlich einen großen Unterschied, ob die Großeltern jetzt grob mitkriegen, was so in seinem, auf welchem Stadion er gerade ist, was so sein Alltag gerade ist, oder ob eben jedes Mal, wenn wir da anrufen, dass man dann bei Null anfängt. Es macht großen Spaß. Es ist für mich toll, weil ich mir diese Videos auch liebend gerne angucke und halt immer wieder Details entdecke und sowas und mein eigenes Kind besser verstehe. Es ist irre, was das mit ihm selber macht. Das wird nochmal spannend zu sehen sein. So dieses, er kann sich am Abend Bilder von vorhin angucken und Videos. Und das macht er auch. Und der hat eine ganz andere Selbstreflexion als wir in dem Alter.
Genau, das ist völlig anders, ne? Das stimmt, das ist echt anders. Noch eine Sache zu dem Thema mit den Bildern im Netz. Lightmedium hat da ja mal einen relativ influenzierenden Artikel drüber geschrieben, wo er auch die Position einnimmt, dass es ja auch irgendwie für die Gesellschaft wird ärmer, wenn halt diese Kinder plötzlich nicht mehr im Netz stattfinden. Ja. Das meinte er. Und er hat halt für so einen verantwortungsvollen Umgang. Also er regt sich zum Beispiel auch total auf, wenn Eltern ihre Kindern in peinlichen Situationen filmen und das ins Netz tun. Ne? Gibt ja auch diese ganzen witzigen YouTube-Videos, wie das Kind irgendwie sediert von der Narkose vom Zahnarzt irgendwie im Auto.
Warte mal ganz kurz. Deine Verbindung klingt gerade ganz, ganz furchtbarlich. Red noch mal ein bisschen.
Und andere peinliche Videos, und da meinte er halt, ja, das, also sowas müsste man als Elternteil, hat man die Verantwortung sozusagen, das nicht zu veröffentlichen.
Mhm.
Ist besser jetzt?
Jetzt wieder besser, ja.
Okay. Und das fand ich irgendwie ganz gute, reflektierte Position. Ich glaube, da muss man einfach auch irgendwie so eine
man muss einen Umgang
damit man sollte nicht seine Kinder bloßstellen. Das ist der Punkt, ne? Ich glaube, man sollte nichts veröffentlichen von seinen Kindern, was einem nicht selbst auch unangenehm wäre. Mhm. Ja? Und noch eine andere Sache, weil Tillmann Eimer, ne? Tristesse Deluxe, hatte letztens irgendwann getwittert, dass er einfach mal, also seine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die eine ist jetzt eingeschult und der andere ist jetzt auch schon, glaube ich, bald schon schulreif. Und er hat die einfach gefragt, sag mal, was meint ihr hier? Ich habe hier so dieses Internet und da kann ich Sachen von euch posten, aber ich kann es auch einfach lassen. Und was wollt ihr denn? Und dann meinte, glaube ich, zumindest die Tochter meinte dann irgendwie, na, dann will ich das nicht. Mhm. Und dann hat er sich dran gehalten. Das fand ich dann, okay, das geht natürlich erst ab einem bestimmten Alter, ne? Aber.
Also ja, wenn du in dem Alter bist, dass man die Kinder verraten kann, klar, dann sollte man sie fragen und man sollte sie dann möglichst früh einbeziehen in diese Entscheidung, also sobald sie diese Entscheidung treffen können. Kolja ist weit, weit davon entfernt, diese Entscheidung treffen zu können. Insofern ist das ganz klar in unserer Verantwortung, also als Eltern. Aber sobald er dazu in der Lage ist, natürlich werde ich ihn da einbeziehen. Und wenn ich das gerne machen würde, aber er das nicht machen würde, dann werde ich mich da wohl übel dran halten müssen. Klar. Aber bis dahin probiere ich da halt für ihn einen Umgang zu finden, von dem ich glaube, dass das für ihn gut ist, aber dass das natürlich auch für mich gut ist. Und da sind ja immer mehrere dran beteiligt an dem Spiel. Und klar, sein Zustand ist mir wesentlich wichtiger als mein eigener da im Zweifelsfall. Aber ich glaube im Augenblick findet das eher gut als schlecht. Wobei natürlich auch die Konsequenzen null abschätzen kann. Aber machen wir uns nichts vor, das können die meisten der Eltern auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Konsequenzen vernünftig abschätzen kann. Klar, es kann so ein, ich meine, mit diesen Narkose-Videos, man weiß ja nie, wie das rausgekommen ist. Kann natürlich schon sein, dass das irgendwie, dass das halt irgendjemand hat das in einer kleinen Gruppe gepostet und dann hat es irgendjemand weitergeleitet und dann irgendjemand hat es auf YouTube gestellt. Das müssen ja auch nicht die Eltern gewesen sein, zwangsläufig. Aber dieses Risiko ist ja auch verschwindend gering, muss man ja auch mal sagen, dass das irgendwelche große Wellen schlägt oder sowas. Ja, das passiert hin und wieder mal, dass irgendwo ein Video, aber das sind, wie viele sind das? Das sind 1000 Videos im Jahr, vielleicht 10.000, wenn es hochkommt. Das ist wahrscheinlich weniger als Menschen bei Autounfällen sterben. Aber das ist, ich habe auch mit Kolja nochmal ganz kurz, das war sehr lustig, war gerade so ein Meme, was ein bisschen rumging, so ein deutsches Langweiler-Meme, so hat jemand auf Facebook gepostet, ein Screenshot, also ein Foto von einem Fernseher, so ein U-Bahn-Fernseher, so ein U-Bahn-TV-Ding, wo dann so draufsteht, 67% der Deutschen sind von der Digitalisierung im Job betroffen. Wo dann meine erste Frage war, was machen die 33%, die nicht davon betroffen sind?
Das ist echt so geil, ne? Irgendwie so. Wow, die Digitalisierung, sie setzt sich langsam durch.
Die kommt doch langsam. Und weil ich habe auch mit Jana darüber gesprochen und Jana meinte dann auch so, naja, viele von den 33% wissen wahrscheinlich, so Kassierer zum Beispiel, ich mache hier nie was mit dem Computer, piep. Nee, also ich scanne hier ein Piep. Nee, also Computer kommt mir nicht ins Haus. Und
doch alles ganz analog, ja.
Genau. Und hier ist ein analoger Barcode. Und okay, warum sprechen wir Sächsisch? Egal, nach der Bundestagswahl ist das okay, müssen die Sachsen durch. Und Cosma hat halt unten geantwortet, Lehrer. Und das hat so ein kurzes Aua-Gefühl ausgelöst.
Weil es könnte wahr sein.
Weil es,
zumindest bei vielen.
Es könnte wahrscheinlich wahr sein. Und was mir bisher nicht klar gewesen ist, wie groß dieser Culture Clash da ist. Also es gibt ja wirklich relativ viele. Ich krieg das auf Facebook mit, bei anderen Eltern, wenn die facepalmt in irgendwelchen Elternversammlungen.
Elternsprechstunde irgendwie.
Ja, also in so Elterngruppen, wenn die da drinnen sitzen und dann halt darüber entschieden wird, dass auf der Klassenfahrt niemand ein Smartphone mitnehmen darf und sowieso keine Kamera und dass es eine Kamera gibt, die und so und alles. Und auf der einen Seite hast du halt ja doch offensichtlich noch einige Lehrer, die den nicht nur nicht können, den Umgang damit, sondern ihn aktiv ablehnen und verdammen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eine Generation von Schülern, die geboren sind, nachdem das erste iPhone rauskam. Und das ist, ich habe neulich Kolja mal probiert zu erklären. Also hat er mich gefragt, warst du auch klein? Also das ist jetzt sowas, was ihn anfängt zu interessieren, dass wir auch mal klein waren und sowas. Und dann, ja, und dann gibt's von mir noch, vielleicht kann ich mal ein Foto irgendwie auftreiben. Hast du das Foto auf deinem Telefon? Nee, das habe ich nicht. Das hat Oma. Hat die das auf ihrem Telefon? Und für den ist das unvorstellbar. Also ich meine, muss man sagen, der ist geboren, als es das iPhone 6 gab.
Und das ist ein sogenanntes iPhone 6 Kind.
Ein iPhone 6 Kind. Und also das war nicht mal mehr das.
Die Generation iPhone 6.
Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo wir ja schon darüber diskutiert haben, dass die iPhones sich ja überhaupt nicht mehr weiterentwickeln.
Ja.
Und also das
dieses ist nochmal ganz anders Digital Native.
Das ist ganz anders Digital Native. Das ist, du kannst dem so eine Dinge einfach nicht mehr vermitteln. Und der wird in 4-5 Jahren in der Schule auf Lehrer treffen, die Smartphones für einen Teil des Bösens halten. Und das hat so mein Mind so boom.
Ja.
Ja, naja.
Das ist schon echt ganz schön komisch, ja.
Ich wollte noch mal ein bisschen was, da kann ich jetzt mal ein bisschen hier rumlabern. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen über Bitcoin und Blockchain und sowas geredet. Und an dem Abend, an dem wir den Podcast gemacht haben, habe ich dann noch was gelesen, was ich gerade im Laufe des Tages oder ein paar Tage vorher ereignet hatte, so zum Thema Blockchain. Und das kann ich ganz gut als so Anekdote nutzen, um so meine Kritik, die ich habe an diesem ganzen Blockchain-Gedöns, mal so ein bisschen klar zu machen. Ist auch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar ist das folgendermaßen passiert. Also es gibt etwas, das nennt sich, also Bitcoin haben jetzt die Leute irgendwie akzeptiert, was das ist. Ich wollte jetzt gerade sagen verstanden, aber das ist definitiv nicht der Fall. Kaum jemand hat verstanden, was Bitcoin tatsächlich ist. Ich würde mich da selber auch nicht einbeziehen. Aber so Bitcoin halt so Geld, was irgendwie Krypto und in der Wolke liegt.
Die Existenz wurde
akzeptiert.
Allgemein angenommen.
Und dann gibt es ja noch tausende andere Ansätze, anderes Geld, das teilweise relativ ähnlich ist, teilweise auch ganz anders, technisch anders. Eins davon, was halt relativ hohe Wellen auch schlägt und gerade hoch gehandelt wird, ist Ethereum, heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ethereum ist der Unterschied nochmal, dass man eben nicht nur Geld daran ablegen kann. Das war sogar nicht mal das primäre Ziel, dass man Geld daran ablegen kann. Was man da machen kann, ist auch Verträge in der Blockchain ablegen. Also die Idee ist, dass du, was weiß ich was, in dem Fall, im konkreten Fall tatsächlich jetzt, geht es darum, dass du hast halt quasi, Geld liegt irgendwo in der Blockchain, ist halt hinterlegt und wird ausgelöst und wird ausgezahlt, sobald irgendein Ereignis eintritt. In dem Fall, sobald mehrere Parteien sagen, ja, okay, wir sind uns einig darüber, dass das abgelegt wird. Und du könntest so, und die Idee ist dahinter, dass du quasi Verträge, anstatt dass du sie auf Papier schreibst und das irgendwie ein Anwalt machen lässt, der für dich einen Vertrag schreibt und dann irgendwie, sagen wir mal, eine Versicherung oder irgendwie sowas abschließt, dass du halt Programmcode schreibst in dieser Ethereum-Programmiersprache, von der ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal weiß, wie sie heißt. Also so richtig geil kenne ich mich damit auch nicht aus. Und dass du halt diese Verträge damit in diesem mit in dieser Ethereum-Blockchain ablegst und die dann automatisch ausgelöst werden. Und da kenne ich halt so, wie gesagt, so, was weiß ich was, du hast irgendwie einen Regensensor stehen oder einen Wassersensor hast du auf dem Feld stehen, der Bauer, und sobald die Wassersensoren alle melden, ja, Feld wurde überflutet, wird automatisch eine Zahlung von der Versicherung ausgelöst.
Wird ja auch mal ganz gerne so mit Parktickets erklärt, dass dann halt sozusagen dein Auto automatisch sozusagen mit der Parkuhr kommuniziert und dann irgendwie sogar in Echtzeit den Parktarif aushandelt und so ein Scheiß.
What could possibly go wrong?
Genau, es ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass halt dann sozusagen halt alles in alle Geräte sozusagen alle in so einem stetigen digitalen Markt unterwegs sind und automatisiert halt so
mit als deinem
Agenten
Geldhandel.
Dann halt mit. Genau, und halt, ja, im Endeffekt, aber auch teilweise ihr eigenes Geld verdienen, also beispielsweise dein Auto, ja, du fährst halt in die Innenstadt, stellst dein Auto hin und dann kommt halt der Nächste und fährt damit halt weiter und das verdient dann halt sozusagen Geld für dich irgendwie und dann, keine Ahnung, das ist,
ich
bezahlt damit dann auch tatsächlich das Ticket und was weiß
ich. wenn es
so, ist so ganz abgefahrene,
ja,
ganz abgefahrene
und
Vorstellung.
Also was in dem Fall, also und Ethereum ist das halt möglich, da kann man halt diese Verträge ablegen und darum machen jetzt einige Leute in Ethereum und dann legst du halt nicht nur einen Betrag da rein, sondern, also das ist sogar optional, dass du einen Geldbetrag mit reinlegst, sondern in dem Fall liegt da halt ein Vertrag sozusagen und an dem Vertrag hängt in dem Fall, wie gesagt, ein Vertrag, dass mehrere Parteien Ja sagen müssen und dann wird das Geld ausgelöst und dann wird es erst ausgezahlt. So kannst du zum Beispiel, was weiß ich, was das Gründungskapital einer GmbH oder sowas kannst du auf diese Art zurücklegen halt. So, und jetzt ist dieser Vertrag, also dieser Programmcode ist relativ groß und man bezahlt ja bei Ethereum und bei diesen ganzen anderen nach Bytes, nach Dateigröße, weil das muss ja auch, die ganzen Verträge müssen ja auch tausenden Festplatten liegen dann. Das ist ja die Blockchain, dass sie halt auf vielen Geräten verteilt ist. Darum muss dieser Programmcode auch auf vielen Geräten verteilt sein. So. Und darum haben die sich was überlegt. Nämlich, die haben, also um nicht für jeden Vertrag diesen Code jedes Mal neu hochladen zu müssen sozusagen, haben sie einen Mustervertrag irgendwo rumliegen und all diese tatsächlichen Implementierungen sagen dann alle nur, include jetzt mal diesen Mustervertrag und mach alles genauso, wie der Mustervertrag sagt. Okay. So, und so ist dann halt Geld abgelegt worden. So, und jetzt hat jemand damit rumgespielt und hat, ich weiß nicht, dass da wird es bei mir jetzt relativ schwammig, ob er, also es war auch nicht so ganz klar, ob er tatsächlich, ob er mal gucken wollte, wie sicher das Ganze ist oder ob er tatsächlich einfach nur diesen Mustervertrag nutzen wollte, um damit einen eigenen Vertrag aufzusetzen. Halte ich für absolut realistisch. Auf jeden Fall hat der diesen Vertrag, hat der...
Wer?
Irgendein Typ.
Okay.
Irgendein Typ auf diesem Mustervertrag einen Befehl ausgerufen. Und daraufhin hat der Mustervertrag halt gesagt, also anstatt sozusagen auf der tatsächlichen Implementierung, hat das auf dem Mustervertrag selber. Also er hat quasi einen Beispielvertrag sich irgendwo aus dem Buch abgeschrieben. Und daraufhin hat der Vertrag gesagt, alles klar, ich bin jetzt dein Vertrag. Und hat quasi versehentlich diesen Mustervertrag geowned.
Okay, und das geht einfach so?
Das geht einfach. Das ist nicht vorgesehen, sondern es ist halt ein Bug im System. Nicht mal in diesem Ethereum, sondern tatsächlich in der Implementierung, also in dem konkreten Mustervertrag war das halt ein Bug, dass der Mustervertrag sich selber zum vollwertigen Vertrag machen konnte. Und dann hat der Typ halt Panik gekriegt und wollte das wieder in den Originalzustand wieder zurückversetzen. Diesen Mustervertrag. Und hat halt eine Kill-Routine aufgerufen, die dazu führt, dass halt so ein Vertrag sich beendet. Mit dem Ergebnis, dass wenn
alle Verträge geendet wurden, nein, oder?
Nee, noch schlimmer. Dass alle Verträge, die diesen Include gemacht haben, also die auf diesen Mustervertrag zugehört, dadurch, dass der Mustervertrag nicht mehr existierte, sind die halt sozusagen Programme, denen ihr Programmcode genommen worden ist. Und dieses Geld, und du kannst das Geld nicht mehr rausholen aus diesen Verträgen. Weil die Verträge halt sagen, unter bestimmten Bedingungen ich guck mal, welche Bedingungen das sind, unter denen ich das Geld wieder auszahlen kann. Oh, ich kann die Bedingungen nicht mehr finden. Die haben auf diese Art und Weise eine Viertelmilliarde Dollar lahmgelegt.
Von random Leuten.
Von random Leuten, die diese Verträge hatten.
Okay.
Eine Viertelmilliarde. Ich glaube, es war sogar eher Richtung 300 Millionen. Also nicht mal knapp eine Viertelmilliarde.
Das ist dann sozusagen Ether. Also die Währung heißt ja Ether, ne?
Genau.
Also ein Ether, an die du nicht mehr rankommst.
Da kommt niemand mehr ran.
Sagen, ja?
Da kommt niemand
mehr ran. Ich kann mich an eine Situation erinnern, weil Ethereum ist ja so ein bisschen das Framework von der ganzen Geschichte.
Die Plattform.
Und genau, die Plattform. Und da gab es doch dann irgendwie diesen, also auch schon, glaube ich, ein Jahr her oder so, halt auch so ein Bug irgendwie, den irgendjemand dann ausgenutzt hat, mit ganz vielen Mikrotransaktionen dort dann so Geld abgeschöpft irgendwie. Also auch irgendwie in die Millionenbeträge. Und da haben die dann ja irgendwie gesagt, okay, da machen wir jetzt irgendwie so einen Hard Fork, also so eine harte Gabelung. Das heißt also im Endeffekt wahrscheinlich so eine, sie sind damit halt irgendwie so wieder in die Zeit zurückgegangen, ja, irgendwie, und haben dann den Bug gefixt, aber auch gleichzeitig haben sie die Transaktionen aufgelöst. Also etwas, was eigentlich sozusagen nach dem System her nicht funktionieren sollte, ja.
Genau, sie haben das System ausgehebelt und haben es halt, einfach wieder rückgängig gemacht. Also sie haben halt quasi, sie haben gesagt, okay, wir tun jetzt so, als ob jetzt als ob nicht heute wäre, sondern heute vor 6 Wochen wäre und wir fangen da wieder an und bei dem Betrag sozusagen. Und niemand hat in der Zeit sein Geld ausgegeben.
Genau. Und also das fand ich nämlich damals nämlich sehr, sehr spannend, weil das, da gab es nämlich einen schönen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber der hat dann nochmal diesen Fall aufgegriffen und hat nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen halt so einer digital, also dieser Kryptowährung und normalen Währung, weil solche Sachen hast du auch in der normalen Finanzwelt, ne? Mhm. Jemand findet halt einen Fehler, jemand findet einen Glitch. Und dann wird dann halt sozusagen irgendwie das ausgenutzt und findest immer irgendjemand, der dann halt irgendwie drauf kommt und das ausnutzt und dann irgendwie im Endeffekt betrügt, ja. Mhm. Und
oft genug ist das Geld auch weg.
Ja, aber im normalen System, und dann hat er auch ein konkretes Beispiel dafür genommen, im normalen System gibt es dann aber tatsächlich dann eben entsprechende Safeguards, auf die du dann zugreifen kannst, irgendwelche Zentralbanken, irgendwelche Finanzaufsichten, irgendwelche internationales Recht, bla bla bla. Und du kriegst dann meistens, kriegst die Leute und du kannst das irgendwie zurückkriegen und du hast dann die entsprechenden Institutionen sozusagen am Platz, die dann halt irgendwie solche Streitfälle und solche Sachen dann irgendwie auch klären. Ja?
Mhm. Und oft genug ist das Geld auch einfach weg.
Ja, das ist auch natürlich, aber
klar.
Aber in dieser Krypto-Geschichte ist ja diese Idee dabei, ja, ein komplett institutionsloses Geld zu haben, ja, also wo du genau das ja gar nicht mehr brauchst, also halt eine Institution, die dann halt irgendwo dazwischen grätscht und sagt, Moment mal, das war, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein, vielleicht willst du das gerne so interpretieren, diesen Vertrag, aber im Endeffekt war die eigentliche Idee, das so und so zu machen und Moment ganz kurz, ich muss hier mal ganz kurz ablehnen, so, ich habe gerade einen Telefonanruf gekriegt, jedenfalls, wo war ich gerade stehen geblieben, genau, und das Problem ist halt, dass du dann, und das meinte jedenfalls der Autor, dass du halt nie an diesen Punkt kommen wirst, wo du solche Institutionen nicht mehr brauchst, ja, sondern im Endeffekt hat sich da halt Ethereum einfach, das hat sich einfach gezeigt, dass es nicht funktioniert, weil das halt eben mit solchen Zwischensituationen, ja, wo im Endeffekt ist ja der Punkt, wenn alles Code ist, ja, und Code Law ist, dann haben diese Leute, die da diesen Fehler ausgenutzt haben, um sich dann Sachen zu machen, haben ja nichts Falsches gemacht, ja, weil
eigentlich nicht.
Das ist ja die Idee von der ganzen Geschichte, sondern im Endeffekt dieses Feature Set gibt vor, was du machen darfst und was nicht, nur das Feature Set, und wenn es halt nach dem Feature Set funktioniert, dann ist es halt auch legitim. Und das ist halt dieser wesentliche Unterschied. Also und das fand ich ganz interessant.
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Punkt. Nicht nur das, dass es sozusagen nicht ohne dieses System auskommt, sondern die bilden sich natürlich immer wieder raus, schlicht und ergreifend auch. Also du hast halt das hast du halt bei Bitcoin, jemand schreibt halt diesen Code. Und in dem Moment, in dem jemand diesen Code schreibt und Code is Law gilt, kann dann jemand das Law manipulieren. Und das passiert halt auch. Das passiert halt, diese ganzen Bitcoin-Forks, die es so gibt, wollen wir Bitcoin eher so machen oder eher so machen, das ist genau das. Da werfen Leute ihr politisches Gewicht in die Waagschale und wollen halt Bitcoin angeblich natürlich zu ihrem zu seinem eigenen Besseren, aber im Endeffekt natürlich wahrscheinlich sehr viele davon zu ihrem eigenen Besseren entweder ändern oder so lassen, wie es ist. Und das ist so, glaube ich, das bildet sich immer wieder raus. Diese Institutionen, die bilden sich auch bei diesen Kryptowährungen raus, ganz klar. Und das finde ich das eine Spannende daran. Ich finde aber einen wesentlich simpleren Punkt, finde ich eigentlich noch im Augenblick, den ich jetzt machen wollte. Und zwar, man sagt ja immer so, bei diesem Kryptozeug sagt man ja immer so, ja, das ist alles sicher. Und das stimmt auch. Diese Blockchain, die ist total sicher. Aber Sicherheit heißt in dem Fall nicht, dass du dein Geld nicht verlieren kannst, sondern Sicherheit heißt in dem Fall, wenn du einen Fehler machst, ist es mit Sicherheit weg. Da kann niemand mehr was dran ändern. Also diese Leute, die da muss man sich mal vorstellen, da sind Leute, die haben irgendwie Millionen verloren, die hielten sich für Millionäre und stellen plötzlich, oh, alles weg. Wegen einem Bitflip im Endeffekt. Weil irgendwo in irgendeinem dämlichen Vertrag plötzlich drinne steht, Tod? Ja. Und vorher stand Tod? Nein. Und niemand kann diesen Fehler mehr korrigieren. Niemand kann diesen Bitflip.
Also, genau, das wollte ich jetzt fragen. Also kann, Kann man das mit einem Hardfork nicht
das könnte man mit einem Hardfork, ja, ja, klar, mit einem Hardfork, also du kannst ja immer sagen, aber das ist dann halt die Frage, also du musst diese...
Irgendwann wird es dann beliebig, ne?
Irgendwann wird es dann beliebig, Punkt, genau. Ja, also ja. Entweder du hast dieses System, wo sich jeder an die Regeln hält, oder du hast es halt nicht. Und ich finde, eigentlich hat es schon hinreichend unter Beweis gestellt, nee, das System haben wir nicht, wir machen den Hardfork, wann immer es uns in den Kram passt, aber mal gucken, ob das jetzt wieder passiert. Was ich aber eigentlich sagen wollte dazu ist, ich habe so irgendwie... Es gibt halt so unfassbar viele Sachen so zum Blockchain. Gab es irgendwo so einen Blockchain-Tag in Bonn oder sowas. Dann habe ich dann die Webseite gesehen und da war dann einer der Entwürfe, war da so, ja, und wir machen ein System, wo die Blockchain genutzt wird, um zu tracken, aus welcher Produktion, also um Lebensmittel nachzuverfolgen, um zu gucken, dass die halt, dass mit denen auch alles korrekt ist, dass die halt, wenn sie behaupten, dass sie bio sind, dass sie auch tatsächlich bio sind, und wenn sie behaupten, dass sie ohne Kinderarbeit ausgekommen sind, dass sie wirklich ohne Kinderarbeit ausgekommen sind und so weiter. Und dafür wollen die halt die Blockchain nutzen. Und weil Blockchain ist sicher, Trademark. Und das stimmt, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen so, ehrlich gesagt, als ich das so gelesen habe, ist so, da sind halt ein paar Leute, und das ist ja auch alles, das ist ja auch ein ehrenhaftes Anliegen und so, und vielleicht schaffen sie es ja auch, aber im Augenblick haben sie halt nichts weiter. Ja, also wir wollen dieses System machen, an dem die ganze Welt teilnehmen ist, aber wir haben uns schon mal entschieden, welche Datenbank wir nehmen. Problem solved. Und das mag jetzt ein wichtiges Problem sein, in dem Fall ist sozusagen die Blockchain, dass die dahinter steckt, aber das ist bei Weitem nicht euer einziges Problem. Und,
nee, ja.
Und sobald das nämlich reinkommt, sobald dieses System tatsächlich genutzt werden würde, wäre zwar die Blockchain immer noch sicher, aber man muss sich das einfach mal vorstellen, um an dem System teilzunehmen, brauchst du halt einen Private Key. Diesen Private Key musst du dir generieren, zum Beispiel als Bauer. Dieser Private Key darf niemals wegkommen. Zum einen, weil dann kannst du deine eigenen Produkte nicht mehr nachverfolgen, kannst nicht mehr einstellen, ja, ich habe gerade diese Milch verkauft. Auf der anderen Seite darf dieser Private Key aber auch niemals in die falschen Hände kommen, weil dann könnte jemand mit deinem Private Key Produkte fälschen, sozusagen. Und das mag alles überhaupt keine Rolle spielen, solange das noch unwichtig ist und niemand interessiert, aber nehmen wir mal an, damit könnte man tatsächlich Geld verdienen. Dass man mit dieser Produktfälschung Geld verdienen könnte, dann wäre das plötzlich ein Markt. Und dann wäre das plötzlich ein Markt, irgendwelche polnischen Bauern, also polnische jetzt, weil nicht das Geld für die neueste Hardware, die dann auf deren Windows XP-Systeme entweder platt zu machen, sodass die selber an ihre Private Keys nicht mehr rankommen, oder halt ihre Private Keys einfach zu klauen und halt irgendwo anders mit hinzupacken. Und ja. Und diese Systeme sind alle, also die Blockchain selber mag ja perfekt sein und mathematisch beweisbar und weiß der Teufel was, aber das Leben ist es nicht, das Drumherum. Und ja. Das wird, glaube ich, auf Dauer wird das immer zu Situationen führen, wo du Scheiße hast. Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich was, wenn du dein Geld in einer Blockchain abgelegt hast, wenn du, sagen wir mal, du hast alles in Bitcoin abgelegt und du stirbst plötzlich, dann kommen deine Erben, wenn du nicht Vorsorge getroffen hast, nicht mehr an dieses Geld ran. Dann kommt niemand mehr an dieses Geld ran, also auch nicht deine legalen Erben. Da kann ein Richter 3000 Mal entscheiden, dass die das Recht haben, darauf zuzugreifen. Es geht einfach nicht mehr, wenn man das System halbwegs ernst nimmt. Und andererseits, wenn du den Erben halt schon vorher das irgendwo verklickerst, hey, das ist hier mein Private Key, und die räumen dir das Konto leer, dann ist dein Konto halt leer. Und also du hast, es gibt diesen Middle Ground nicht mehr, diesen Graubereich. Und und das halte ich für.
Das funktioniert einfach im Leben nicht, ja, stimmt. Aber was ich dann noch viel schlimmer, also beziehungsweise wo ich schon ansetzen würde, ist halt überhaupt, und das geht mir bei diesen ganzen Blockchain Ether-Geschichten, Ethereum-Geschichten auch so auf den Sack, dass man halt immer die Problemlösung mit der Technologie anfängt. Nicht mit irgendwie, wie sieht das Problem aus, welche Prozesse brauchen wir für dieses Problem, und dann irgendwann die Überlegung, welche Art von Datenbank man dafür benutzt, sondern halt, wir haben schon mal die Datenbank, ja. Jetzt müssen wir nur noch das Problem dahin definieren.
Genau, ja. Und jetzt werden gerade alle...
Das ist halt schon vom Ansatz her Bullshit. So,
ja. Es werden gerade so viele Probleme auf Blockchain gedreht, das ist unfassbar. Und weil man damit offensichtlich gerade Geld einsammeln kann. Und ja, 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 du hast absolut recht. Das ist, also das ist so eine, das ist so ein bisschen, ich finde es ja, es ist ja eine spannende Technologie. Ich finde das ja auch ganz spannend, aber es ist, ich habe trotzdem massive Zweifel dran. Und halt diese Theorie, was ich ein paar Mal gehört habe, so, ja, diese Verträge, die versteht ja jeder. Das ist ja simpelster Programmcode. Na, Moment mal, dieses Beispiel belegt, dass nicht mal die Leute, die es geschrieben haben, es verstanden haben.
Ja, ja.
Weil die haben diesen Bug nicht mit Absicht eingebaut. Und, und weil die werden wahrscheinlich daran pleite gehen jetzt. Und wenn selbst die Autoren das nicht verstehen, und ich weiß, ich verstehe meinen Programmcode von vor zwei Wochen nicht mehr. Wie soll Oma Kawupke oder man soll da nicht mal Frauen
nehmen. Oma, das ist doch ganz einfach. Das ist doch nur ein 120-Zeilen-Code.
Genau.
Komm,
hier,
Oma.
Hier iterierst du mal über den Array und schon siehst du, und da hast du halt den Zuweisungsoperator vergessen, hast einen Vergleich gemacht versehentlich. So Bugs, die jeden Tag passieren. Mein Job besteht daraus, mir meinen eigenen Code von einem Monat anzugucken und zu sehen, was habe ich damals eigentlich für eine Scheiße gebaut. Das ist nicht trivial. Das ist das eine. Das zweite, das ist mein bestes Ich. Ich probiere nicht Code zu schreiben, der irgendwie was obfuscated. Ich probiere Code zu schreiben, der total, Leute behaupten von sich, dass ihr Code total selbstverständlich und nachvollziehbar wäre. So, Versicherungsverträge sind nicht deswegen kompliziert, weil sie kompliziert sein müssen. Nicht deswegen kompliziert, weil sie kompliziert sein müssen, sondern weil Leute dafür bezahlt sind, sie möglichst kompliziert zu machen. Der Grund, warum euer Vertrag hellgrau auf weiß gedruckt ist in 7-Punkt-Schrift, ist nicht so, weil es irgendein Gesetz vorschreibt, sondern weil sie nicht wollen, dass ihr das kapiert. Und das kann man mit Programmcode hervorragend genauso machen. Das passiert auch. Das ist ja mittlerweile, ist das ja beim, ich weiß, damals bei diesem SSL-Bug im Apple-Quellcode, wo das ja so, wo bis heute niemand abschließend klären kann, war das tatsächlich ein Bug oder hat das die NSA eingebaut oder irgendein Geheimdienst, um halt das zu machen. Weil es kann plausibel beides sein. Du siehst, selbst nachdem man die Stelle gefunden hat, weiß man nicht, ist es ein Bug oder ist es eine Backdoor? Und das kann mit jedem fucking Ethereum-Vertrag genauso passieren. Also macht euren Scheiß, probiert das alles aus, werdet sehr reich damit. Ich bleibe da skeptisch. Und ja.
Wobei, man muss schon auch noch sagen, das sollte man auch nicht verschweigen, also für viele Einzelprobleme, die wir jetzt hier nennen,
ja.
Lassen sich natürlich vielleicht auch Lösungen finden.
Ja. Ne? Nee, ja also du könntest besseren Code schreiben, du könntest sicherlich, irgendwann wird sich das sicherlich auch so hingeben, dass man nicht mehr ganz nur so irgendwie umgeschulte JavaScript-Entwickler hat, die dann sofort live pushen jeden Dreck, sondern dass man dann auch irgendwie Fail-Safe-Systeme initiiert. Vielleicht hat man so ein, es werden sich für Privatsachen werden sich natürlich auch Institutionen dazwischen schießen. Also das wird natürlich, also dass du dann deine Bank hast und wenn die Bank einen Fehler macht, dass sie dann hoffentlich für den Fehler gerade steht und halt, dass du das gar nicht merkst, dass dein Geld zwischendurch mal weg warst im Idealfall oder irgendwie sowas. Aber damit hast du dann wieder die Institution, damit hast du dann wieder diese ganzen Verträge außerhalb, damit hast du dann all diese Sachen, die bei denen es ja eigentlich darum ging, sie loszuwerden angeblich. So, weil die hohen Transaktionsgebühren kommen ja zum Beispiel dadurch zustande, dass eben so viele Zwischenhändler dazwischen sind und dass da Versicherungen dazwischen sind bei den Kreditkarten zum Beispiel. Und das ist, und in dem Moment, in dem man das dann wieder bei Ethereum oder bei Bitcoin einführt, hat man natürlich genau diese Transaktionskosten, die dann wieder ein bisschen höher sind. Also ja, viele von den Problemen lassen sich sicherlich lösen, aber ich glaube, dass dieses ganze System einige fundamentale Probleme hat, die vermutlich gar nicht lösbar sind.
Beziehungsweise, ich würde so weit gehen zu behaupten oder vorherzusehen, das fundamentale Problem hat Ethereum oder alle gemeinen Kryptowährungen dann, wenn sie bei ihrem fundamentalen Ansatz bleiben. Und zwar eben genau diese Idee zu sagen, wir machen jetzt alles mit Krypto und brauchen keine Institutionen mehr. Ich glaube, das wird definitiv scheitern. Und erst wenn sie irgendwie so einen guten Kompromiss finden, ja, zwischen institutionellem Safeguarding und so Kram, dann sehe ich da Potenzial, dass das funktionieren kann.
Vielleicht wird es auch zu so einem totalen Backend-Ding. Also das ist halt sozusagen, dass es eine Datenbank unter vielen wird und dass du eigentlich dem Produkt gar nicht mehr ansiehst, ob du da jetzt irgendwas auf einer Blockchain hast oder ob du eine klassische Datenbank im Einsatz hast.
So muss es ja sein. So, also anders geht es ja nicht.
Also,
ja? Anders wird es jetzt nicht populär, sag ich mal.
Ja, wird tatsächlich schwer, aber
und, wenn du die ganze Zeit mit der Blockchain zu tun hast.
Also. Aber wenn du das halt nicht mehr hast, wenn du halt diese ganzen, wenn du eigentlich dem Ganzen nicht mehr ansiehst, ob es eine klassische Datenbank ist oder eine Blockchain, dann ist die Revolution halt definitiv nicht geglückt, weil zum Teil der Revolution ist es ja auch, dass es zu massiven Veränderungen führt. Und in dem Moment, in dem es zu diesen Veränderungen nicht geführt hat, ist es dann halt institutionalisiert. Also ich will nicht sagen, dass es gar keine Anwendungsbereiche für das ganze Zeug gibt, und das kann sicherlich, dass irgendwelche Banken untereinander damit kommunizieren, die sich des Risikos bewusst sind oder halt dann über irgendwelche externen Verträge oder sowas. Aber so dieser ganze Hype, den's da gerade gibt, wenn ich irgendwo eine Blase sehe gerade, dann ist es diese ganze Blockchain-Blase, die möglicherweise über kurz oder lang platzen wird. Oder nicht. Wir werden sehen.
Naja, gut, aber ich will jetzt nicht, dass unser Podcast jetzt hier zur großen Blockchain.
Ich war jetzt auch fertig.
Podcast wird. Okay, gut. Dann kann ich ja jetzt mal nochmal über die Zentrum für politische Schönheit, einfach was gerade so aktuell ist. Das Zentrum für politische Schönheit, wir haben es schon an diversen Aktionen kennengelernt. Mhm. Immer so extrem, ich sag mal so, Medien-Events, Medienereignisse schaffend.
Ja.
Durchaus mit einem, mit einer ehrbaren Intention, ja, also häufig jedenfalls. Mhm. Also es ging halt viel auch um die Toten im Flüchtling, die toten Flüchtlinge am Mittelmeer und solche Geschichten. Und ich kann mit den Zwecken auch durchaus mich identifizieren. Aber mit der Zeit wurden mir die Methoden, das Auftreten von Political Beauty oder Zentrum für politische Schönheit immer unsympathischer. Und das ging halt eigentlich auch schon mit den Flüchtlingsaktionen zu, die halt einfach nur so auf Brachialität und Mediengeilheit irgendwie gezielt haben. Das kann legitim sein, weil es natürlich geht es auch darum, irgendwie,
weil wir haben
Aufmerksamkeit
davon gehört.
Genau, Aufmerksamkeit zu erregen für ein Thema, ja. Aber da werden dann teilweise auch wirklich Opfer von der thematisierten Gewalt dann halt auch wirklich auch so ein bisschen instrumentalisiert. Also weil beispielsweise, wo sie dann diesen toten Flüchtling hier in Berlin beerdigt haben, den sie da gemacht. Im Endeffekt haben sie der Familie da irgendwie, da hatte ich schon das Gefühl, die benutzen die irgendwie halt. Mhm. Sie instrumentalisieren jetzt diese trauernde Familie für ihre politische Botschaft. Gut, ich habe nur so ein unangenehmes Empfinden gehabt, ja. Mhm. Und dann gab es halt aber auch diese ganze Rhetorik von denen, ja. Also auf Twitter dann, ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben haben, aber damals auch schon irgendwie haben sie, glaube ich, ich glaube, da haben sie die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel mit dem Holocaust verglichen, ja. Also wirklich, literally mit dem Holocaust. Und dann gab es halt auch einen entsprechenden Shitstorm, wo ich auch irgendwie gesagt habe, hey, das geht nicht mehr, seitdem bin ich mit denen geblockt.
Glückwunsch.
Und dann hat der Philipp Bruch, ne, also einer der führenden Köpfe dort.
Ja.
Dem Kollektiv hat dann ja dieses Manifest geschrieben, das ein furchtbar verschwurbelter Scheiß ist. Also ganz, ganz grauenhaft irgendwie mit einem Pathos und einer Absolutheit, die wirklich beängstigend ist, ja. Also das ist wirklich einem Angst macht, wenn man das liest. Und jetzt haben sie halt jetzt haben sie wieder eine neue Aktion gemacht. Die sind jetzt also man muss schon sagen, es sind schon ein paar pfiffige Ideen dabei, ja. Mhm. Ich will es auch, also man muss schon auch so Manöverkritik in den einzelnen Operationen, muss man schon sagen, es ist ganz gewieft. Also es gibt ja den Björn Höcke, den kennen wir alle, oder ich glaube, da heißt auch eigentlich Dirk Höcke oder Horst Höcke. Jedenfalls dieser Höcke, ja.
Ich dachte Adolf Höcke.
Der hat, Adolf Höcke. Adolf Höcke hat ja in Thüringen sein Refugium irgendwo auf dem Dorf, so ein altes Bauernhaus, in dem er lebt und dass er sein Büllerbü nennt und so seine heile Welt und so. Und jedenfalls haben die Aktivisten es irgendwie geschafft, das
muss Grundstück der Typ daneben sich für geil halten. Oh Mann.
Das Grundstück, ja. Das Grundstück daneben zu kaufen. Ja, okay. Also das angrenzende Grundstück, wo auch ein Haus drauf steht. Und da sitzen die wohl schon seit einigen Monaten und machen dort Advanced Intelligence, also sie horchen Höcke ab und beobachten ihn, zeichnen Sachen auf und keine Ahnung was. Das Zweite ist, dass sie jetzt eben vorhaben, dass sie ihm ein Holocaust-Denkmal direkt sozusagen auf ihrem Grundstück bauen, also direkt vor seinem Grundstück, direkt vor seiner Nase halt ein Stelenfeld, wie das hier in Berlin bauen. Und das bezog sich natürlich auf eine relativ bekannt gewordene Rede von Höcke, in der er von einem dem Denkmal der Schande spricht und die deutsche Erinnerungskultur schmäht. Und und das ist so ein bisschen bezugnehmend und haha, jetzt setzen wir dem Höcke jetzt das Holocaust-Denkmal direkt vor die Nase und so. Und auf den ersten Blick, ja, also als ich das erste Mal darüber gesehen hatte, dachte ich auch erstmal so, oh geil, wow, jetzt kriegt mal der Höcke hier, haha, es wird ja mal vorgeführt hier und so weiter und so fort. Hatte ich auch erstmal diesen Impuls zu sagen, so, ey, krasse Aktion, obwohl ich halt zu dem Zeitpunkt schon auch irgendwie Kritiker war von der Rhetorik und auch den Aktionen von politischer Schönheit. Aber dann nach ein bisschen Nachdenken kam mir irgendwie, das fühlt sich schon wieder so falsch an, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, es fühlt sich wie diese Beerdigung von diesem Flüchtling nur noch viel krasser an. Ja, weil im Endeffekt wird hier das Holocaust-Denkmal, ja, ist hier nur noch eine Gelegenheit, Höcke zu trollen. Mhm. Ja, hier geht es nur noch darum, Höcke vorzuführen, Höcke zu ärgern. Und dann und dieses Holocaust-Denkmal wird so reduziert sich da komplett nur auf diese Funktion des Höcke-Trollens. Das ist so ein bisschen wie der Streich irgendwie Hundescheiße vor die Haustür machen und klingeln, nur statt Hundescheiße halt ein Holocaust-Denkmal. Ja, und das ist halt wirklich, das ist so eklig, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das ist so. Und dann denke ich mir darüber, und dann denke ich, ich habe so ein bisschen Schiss, ja, dass halt irgendwie jetzt auf dem Kongress, das ist ja wieder CCC-Kongress, dass jetzt wieder, dass die da jetzt wieder ihre Sachen vorstellen dürfen und dann hast du wieder diesen Raum voller Nerds, die dann wieder klatsch, 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 feier, 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 ja. Hat da geiles Holocaust-Denkmal in die Fresse gedrückt.
Und verstehst du?
Ja, genau. Verstehst du? Das ist wirklich Aktivismus auf Fefe-Niveau.
Ja.
Und das ist so, das hat mich heute echt so, das ist, plötzlich hat das Holocaust-Denkmal, hat nichts mehr mit dem Holocaust zu tun, sondern ist nur noch ein Tool zum Trollen von Höcke. Und das ist so eine Instrumentalisierung und Profanisierung dessen, worum es beim Holocaust-Denkmal geht. Das ist wirklich, das dreht einem den Magen um.
Ja, auf der einen Seite, also es geht bei mir, ich bin gerade so, also für mich ich habe es gestern Abend kurz vorm Schlafengehen habe ich mitgekriegt, dass das passiert ist und habe mich dann schlafen gelegt und habe dann heute nochmal kurz irgendwie deinen Tweet oder deine Meinung irgendwo dazu gelesen. Und das ist jetzt quasi alles, was ich damit zu tun hatte bisher und ich habe noch nicht so irre viel mir darum Gedanken gemacht. Und einerseits, also ich fand diese Situation, also ich hielt das war auch nur eine Photoshop. Also ich habe ein Bild gesehen und ich dachte so, ja, das ist irgendein Photoshop-Dokument so ein bisschen so dieses, ja, Satire muss auch wehtun, keine Ahnung. Andererseits, ja, ich verstehe auch genau, was du meinst. So hätte, nehmen wir mal an, Disney würde jetzt hier irgendwie, Disneyland in Florida würde irgendwie ein Holocaust-Mahnmal, ein Miniatur-Disney-Monument Holocaust-Mahnmal irgendwo hinstellen, dann wäre die Aufregung groß, wenn irgendwelche Nazis...
Ganz ehrlich, das fände ich nicht so schlimm. Das fände ich nicht so schlimm.
Ich probiere gerade so dieses, wenn irgendwelche Nazis so quasi, wir bauen jetzt irgendwelchen grünen Gutmenschen genau das Gleiche machen, heißt quasi, wir bauen den, wenn sie unbedingt ihr Holocaust-Mahnmal haben wollen, dann bauen wir es ihnen noch direkt vor die Tür. Das hätte auch zu einer Menge Aufregung geführt. Also ich verstehe, was du meinst. Und ich finde, so diese Bauchschmerzen, die du hast, die habe ich damit auch ganz massiv. So dieses, man hat halt so dieses Puppenstuben-Holocaust-Mahnmal und hat diese Menschen sozusagen, die dahinter stehen, eigentlich total eben reduziert, was du richtig sagtest, auf diese Trollaktion. Und ja.
Und dann hast du dir die Webseite mal angeschaut?
Nee, habe ich nicht. Wie gesagt.
Ja, also ich habe ja noch erzählt, ne? Also die haben jetzt diese Beobachtungsstation auch dort von Höcke.
Ja.
Und haben da ja ganz viele Sachen gesammelt. Und jetzt schreiben sie, dass sie von Höcke verlangen, ja, dass er einen sozusagen diese Willy Brandtsche Demutsgeste, diesen Knicks vor diesem Mahnmal macht, ja. Mhm. Und wenn das nicht macht, dann werden sie seine, also wenn er das macht, dann würden sie die ganzen gesammelten Daten über ihn löschen. Und wenn er das nicht macht, keine Ahnung, werden sie ihn weiter sammeln, vielleicht veröffentlichen oder sowas. Auf jeden Fall, also ich finde das so.
Okay, also so, nachdem man die eine Geste ausgehöhlt hat, das Holocaust-Mahnmal, noch die Knickgeste von Brandt nochmal hinterherlegen.
Ich finde das auch so krank. Also ich meine, sorry, das ist sozusagen eine erzwungene Demutsgeste, die sie da haben. Ja, das ist ja nicht so, dass wenn er sich da hinknien würde, dass das freiwillig macht. Nein, sie wollen ihn ja dazu zwingen. Ja, sie wollen ihn zwingen, sich vor diesem Holocaust-Mahnmal. Also es ist so twisted. Das ist so ein bisschen so wie damals Cäsar den gallischen Anführer, ja, irgendwie durch Rom geschleift hat, um ihn zu demütigen und vorzuzeigen. Das ist wirklich so alleratavistischstes. Es ist wirklich krank einfach. Es ist wirklich krank. Sorry. Also
ja, es hat nichts, absolut nichts mehr mit inhaltlicher Auseinandersetzung zu tun.
Genau. Und es wird auch nichts bringen. Ich meine, sieh mal, also
er wird zum Märtyrer.
Der lacht sich doch einen kaputt.
Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren.
Ja, der ist immer wieder in der Presse, ja, und vor allem erst als Opfer in der Presse und das tut ihm doch kein bisschen weh.
Ja, das, nee, habe ich nicht gelesen, den Teil, das ist, Jesus.
Ja, also es ist halt wirklich, sorry, die haben es echt nicht mehr alle. Ich finde das echt nicht mehr lustig. Na gut.
Ja, also
aber ich wollte
ja, das verstehe ich sehr gut.
Ja, aber es ist auch genug gerantet heute.
Ach so, schade, ich wollte gerade auf einen anderen Rant von dir kommen.
Na gut.
Auf die alten weißen Männer. Du hast ja so ein Posting geschrieben über alte weiße Männer und hast ja dieses ganze Phänomen dahinter sozusagen. Du hast es ja erklärt eigentlich. Das war ja mehr so eine Erklärung getarnt als Rant.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich das abschließend erklärt habe. Ich hab erklärt, was mich daran stört. Also
vielleicht an der Kritik daran. Also ja, erzähl doch mal. Genau. Oder soll ich erzählen?
Es war ein wunderschöner Tag auf Twitter. Nee, ich erzähl das mal, weil
es gibt wunderschöne Tage auf Twitter.
Das sind ja auch konkrete Ereignisse, die dir passiert sind. Also ja. Ich bin irgendwie auf Twitter und das fängt ja erstmal mit einem anderen Rand an. Ne? Das fängt ja erstmal mit dem SUV-Rand an. Genau.
Oh Gott.
Da kann man eigentlich auch. Ist egal. Ich habe auf jeden Fall über SUVs gerantet.
Ja.
Twitter. Und dann kam dann irgendwann.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Schmiechen. Wer ist der Dirk Schmiechen? Nee, irgendwie. So ein Redakteur, ehemaliger Weltredakteur, ja, Chefredakteur von Gründerszene. Hat mich dann irgendwie angemacht, irgendwie von wegen, ja, also jetzt müsste man doch jetzt mal ganz dringend ein Essay darüber schreiben, warum sich die Weltsicht immer weiter verengt und Totalitarismus und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist jetzt wieder der typische Scheiß, ja. Weil ich jetzt hier über SUVs rante, will er jetzt ein Essay schreiben, jetzt darf man wieder gar nichts mehr, die guten Menschen wollen wieder alles verbieten, Totalitarismus, das war ja das, was er wirklich gesagt hat, ja. Totalitarismus, das wird man ja nochmal fahren dürfen, ja, ja. SUV. Und ich war schon so genervt davon, weil es gibt so tausende von diesen Artikeln, ja, die bei jeder Kritik, die an irgendwelchen Dingen gemacht wird, ja, kommt dann sofort, also das ist so ein bisschen dieses veganes Essen in der Kantine, ja, so dieses Phänomen, ja, wo dann irgendwie alle Feuilletons angefangen haben raufzuschreien, oh, jetzt hier Umerziehung angestellt, nichts darf man mehr, jetzt nicht mehr Fleisch in der Kantine essen und so, weil irgendjemand mal einen Vegan-Day in einer scheiß Kantine einführen wollte, ja. Und diese Art von...
Im Vegetariertag sogar.
Oder ein Vegetarier-Tag. Also, und diese Art von Artikeln, ja, die haben, das ist ein eigenes Genre. Das ist wirklich ein eigenes Genre. Das ist dieses alte Männer haben Angst, dass sich irgendwelche Dinge verändern, Genre. Ja. Alte weiße Feuilleton-Männer. Und das war etwas, wo ich dann nicht nur dann sozusagen davon genervt war, sondern ich war dann auch davon genervt, dass die ihre eigene Unoriginalität nicht raffen dabei der ganzen Geschichte, ja, dass sie überhaupt gar nicht raffen, dass sie da im Endeffekt nur ein weiteres Stück eines Genres produzieren, das in nichts originell ist, das in nichts irgendwie eine tatsächliche Provokation ist, weil im Endeffekt treten sie dann ja mal auf. Jetzt muss ich aber mal was sagen. Jetzt muss ich mich jetzt hier aber mal gegen den Mainstream stellen. Jetzt muss ich aber jetzt mal also mit so einer wie soll ich sagen, mit so einer aufsässigen Pose, jetzt irgendwie des unbequemen Intellektuellen, der jetzt mal die unbequeme Wahrheit aussprechen muss, dass jetzt ja wir doch alle mal gefälligst weiterhin SUV fahren müssen, ja. Und und dann war ich so genervt, weil ich das wirklich gut. Und dann kam es einen zweiten Vorfall und das war auch gleich kurz danach, dass ich dann über einen Artikel von der Zeit gestolpert bin, wo es halt darum ging, so Verteidigung der weißen Männer, ja. Und der Artikel schon meines Erachtens komplett falsch anfängt. Also, weil er dann irgendwie schreibt, wenn man ein weißer Mann ist, ist das ja heute schon Tage so, dass man dann sowieso schon falsch denkt, ja? Mhm. Und das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht doch nicht darum, dass weiße Männer alle alles falsch denken, sondern es geht darum, dass sie, dass die Redaktionen homogen besetzt sind, ja. und dass sozusagen eine unbewusste Mainstreaming der gemeinsamen Sicht auf die Welt, ja, so eine homogene Sicht auf die Welt dann damit präsentiert wird, die dann halt durch nichts gechallenged wird, durch nichts herausgefordert wird, durch andere Sichtweisen, durch weibliche, durch Leute, die aus einem anderen ethnischen Hintergrund kommen, die Leute, die aus einem anderen soziokulturellen Hintergrund kommen und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist meine Theorie, ja. Und daher kommt dann auch diese Fehlwahrnehmung dieser alten weißen Männer, dass sie total originell sind, wenn sie jetzt wieder den gleichen Artikel nochmal schreiben, ja. Nur mit einer anderen Überschrift.
Oh. Jetzt ist Michi weg.
Unoriginalität und dieses Nichtverstehen halt herausresultieren. Weil anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, ja. Und dann hatte dieser Typ mit der Zeitredakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, hatte ich mit dem auch noch eine Konversation auf Twitter.
Oh Gott.
Wo er dann halt irgendwie sagt so, wo ich dann halt meinte so, es geht doch nicht um falsch, sondern es geht um die Homogenität des Weltbildes, das da halt vorherrscht, ja. Und dann meinte er so, wie Homogenität des Weltbildes von weißen Männern, ja. Was hat denn der arbeitslose polnische Fabrikarbeiter mit dem Chefarzt zu tun oder sowas, ja? Und dann denke ich mir, ey Typ, ja, ich weiß, ja, mir geht's auch auf die Nerven, dass die Zeitartikel mittlerweile ja alle von arbeitslosen polnischen Gastarbeitern vollgeschrieben werden, ja? Und klar, man geht auch langsam zu weit mit der Diversität, ja? Also wie man so überhaupt nicht raffen kann, was der Punkt an der Sache ist. Das ist unfassbar.
Na, ich finde.
Und dieser Typ ist irgendwie, ja, der sitzt bei der Zeit. Unglaublich.
Nee, ich finde, also was ich an dieser ganzen, also ich finde den Punkt sollte man mal sauber rausarbeiten, weil ich finde das tatsächlich missverständlich und das ist meine Kritik, die ich an dem Begriff weiße alte Männer habe. Und ich weiß nicht, ob das deswegen ein schlechter Begriff ist, aber ich würde es mal, also es geht halt nicht darum, dass du dass weiße alte Männer automatisch immer Unrecht haben oder sowas, aber zum einen, glaube ich, geht es darum, klarzumachen, man hat eine gewisse Privilegiensituation, zumindest in Deutschland, in der westlichen Welt, man hat hier in den USA definitiv ein Privileg als weißer Mann und im Idealfall noch im Idealfall noch heterosexuell und das Zweite ist eben diese Homogenität und das wendet sich sozusagen gar nicht gegen den Einzelnen, sondern es wendet sich dagegen, dass das andere überhaupt nicht stattfindet oder so wenig stattfindet. So, also diese genau. Und das ist ja tatsächlich ein Problem. Ich finde aber dieser Begriff, er passt auf der einen Seite so extrem gut, weil es ist ja tatsächlich dieses Problem. Aber er macht dieses Strohmann-Argument auch so unfassbar leicht. Das ist das, was ich daran so irre finde. So dieses ganz bewusst oder vielleicht auch aus Unverständnis, aber man kann ja auch durchaus sagen, es ist ja durchaus ein bewusstes Missverständnis, dass man halt einfach sich an dem Begriff abarbeitet und halt dann so sagt, so ja, der polnische Gastarbeiter in der Fabrik, den sollen wir nicht mehr zu Wort kommen lassen. Das ist so meine Kritik, die auf der anderen Seite ist es aber, es geht ja nicht darum, dass man das nicht mehr, es sind halt die weißen alten Männer und es sind halt Leute wie wir beide, die halt großteils den Diskurs bestimmen und das ist zu wenig. Ja, also ich verstehe, ich meine Befürchtung ist, dass der Begriff es den Kritikern zu leicht macht, sich überhaupt nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen.
Ja klar, das sehe ich dann ja auch. Ne? Also dann kommt dann halt irgendwie, habe ich ganz viele Rassismusvorwürfe deswegen.
Genau.
Rassismus klar. Und Sexismusvorwürfe deswegen.
Natürlich.
Bekommen.
Und Ageismus.
Ja.
Es steckt ja auch alles drin. Das ist halt so das Ding. Es stecken diese drei Sachen in dem Begriff drin. Sachen, die Leute, die diesen Begriff verwenden, durch die Bank weg ablehnen. Und es macht es halt so extrem leicht. Das ist halt das Praktische daran. Man muss sich halt überhaupt nicht mehr damit auseinandersetzen. Man kann sich so wunderbar an diesem Begriff abarbeiten. Ja, okay.
Ja. Nee, ich muss auch sagen, also erstens, ich weiß, dass ich mich damit angreifbar mache, mit diesem Begriff alter weißer Mann, ne?
Aber das ist ja nicht nur ein Begriff, der ist ja ein stehender Begriff.
Genau, das habe ich jetzt ja mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich ja auch wiederum übernommen. Und ich glaube, voraussetzen zu können, dass das auch so verstanden werden kann, wenn die Leute sich damit Mühe geben, dass es eben eine Chiffre ist für eine bestimmte Form von Homogenität und Hegemonialität, die halt einfach vorhanden ist. Und dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie allen weißen Männern die erstens in einen Topf zu werfen und zweitens ihnen sozusagen die das Denken abzusprechen oder so. Im Gegenteil, ja, das habe ich ja auch nochmal, dem habe ich auch nochmal widersprochen im Artikel. Aber es ist natürlich auch erst einmal, es ist eine Zuspitzung auf der einen Seite. Und ich finde das, in gewisser Hinsicht auch legitim zuzuspitzen. Und ich bin auch gerade in solchen Artikeln, wo ich zuspitze, die kennzeichne ich auch immer ganz gesondert, indem ich sie halt auch gleich benenne als Rand. Ja, ein Rand ist bei mir immer auch eine Zuspitzung und den muss man immer mit einer Prise Salz lesen. Das Zweite ist, also manchmal muss man um einen Punkt machen auch Sachen vereinfachen. Ja. Und ich glaube, wenn man das richtig verstehen will, dann kann man das richtig verstehen. Wenn man es nicht richtig verstehen will, dann habe ich bei den Leuten habe ich sowieso kann ich sowieso nichts erreichen. So, und deswegen kann ich damit leben, dass da irgendwie Leute mich dann auf Twitter schimpfen. Das ist okay.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also es ist, was die Problematik angeht, stimmen wir auf jeden Fall natürlich total überein. Was den Begriff angeht, einerseits, also ich bin tatsächlich unentschlossen. Ich sage nicht, dass ich ihn schlecht finde. Ich finde ihn halt, aber die, das siehst du ja durchaus selber. Ist ja, oder sehen ja durchaus auch die Protagonisten. Es halt, wird halt dazu führen, dass man es noch 30 Milliarden Mal erklären muss, bevor es, beziehungsweise es wird einfach sehr viele Leute geben, die das als, die den Begriff alleine als Entschuldigung nehmen, sich niemals damit auseinandersetzen zu müssen.
Ja, aber genau, also das, aber ich glaube halt, die werde ich sowieso nicht erreichen.
Ja. Also. Naja, irgendwann kippt sowas halt immer auch. Also es ist halt, Gesellschaft ändert sich. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das bereits gekippt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das ich weiß nicht. Also
es gibt auf jeden Fall ein erhöhtes Bewusstsein dafür, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ja.
Und insofern vielleicht den Leuten noch mal ein bisschen mehr erklärbäriger kommen und tatsächlich, also ich finde, insofern fand ich dein Posting da tatsächlich auch ganz gut, weil es halt nicht alles als gegeben voraussetzt, sondern ja wirklich so ein kleines Erklärstück versteckt in einem Rand ist. Und was ich gut finde, weil ich finde den Begriff erklärungsbedürftig. Und weil wenn man ihn nur so für sich nimmt, dann ist er halt ja eine Provokation und problematisch und man muss halt deinen Kontext dazu kennen, um ihn einordnen zu können. Punkt.
Ja.
So.
Gut. Jetzt sind wir aber mal fertig mit Ranten, oder?
Okay. Soll ich noch ein bisschen über mein Telefon erzählen?
Ja, genau. Erzähl doch mal, lass doch was Erfreuliches.
Was Erfreuliches. Fatih hat sich ein neues Telefon gekauft. Wie jedes Jahr. Jedes Jahr, wenn ein neues iPhone rauskommt, reden wir über das neue iPhone. Dieses Jahr sind zwei neue iPhones rausgekommen, also haben wir über ein neues iPhone geredet, nämlich über das iPhone X im Wesentlichen, ja, glaube ich. Und ich merke ja dir auch, also ich, dass so dieses seit Jahren auch so ein bisschen, naja, so richtig viel Neues kommt da nicht mehr. Und ist ja auch so. Und ich hatte ich so dieses, also früher war das halt so, ich weiß nicht, früher war ich da mehr drin. Ich bin ja sowieso ein Hardcore-Apple-Fanboy und Nerd und so weiter und so fort. Und insofern sei es mir bitte verziehen. Also ich habe, aber damals, als das iPhone 4 rauskam, bist du ja auch komplett durchgedreht vor Begeisterung. Das war ja so richtig so.
Das war auch toll. Also ich habe das iPhone 4 sehr geliebt.
Genau. Und so, und jetzt ist es halt so ein bisschen, ja, ist halt, hat sich halt so. Erstens, das alte Gerät ist immer noch sehr, sehr gut und man braucht nicht so dringend ein neues Gerät und dann halt wirken die Unterschiede zumindest auch, es wirkt halt alles inkrementeller. Und das Gefühl habe ich ja durchaus auch und auch durchaus dieses Bewusstsein, ich glaube, mein Leben würde nicht dramatisch schlechter werden, wenn ich mal ein Jahr auf das neueste iPhone verzichte. Und habe mich dann so ein bisschen eher dazu aufgerafft, naja, jetzt ist es das iPhone X und sowas, ist ja auch ein deutlich teures Gerät und so, naja, kaufe ich es halt doch nochmal, weil das ist ja doch nochmal ein ganz schönes Stück anders als das alte Telefon. Und was mich auch daran gereizt hat, dass es so ein bisschen auch das experimentelle Telefon ist. Also ich fand es ja, also so Smartphones sind ja einfach extrem selbstverständlich und Mainstream geworden heutzutage. Ich meine, als damals das iPhone 4 kam, da war man ja noch so ein, Als das erste iPhone sowieso, da gab es ja sehr viele Leute, die schlicht und ergreifend nicht glaubten, dass irgendjemand so ein Gerät jemals benutzen wird und dass sich das durchsetzen wird. Und dann halt auch beim iPhone 4, das waren ja noch.
Wie war das? Steve Ballmer, ein Telefon für 500 Dollar.
Genau. Wobei bei dem glaube ich halt, das war halt sein Job, das schlecht zu reden. Insofern, also egal. Aber ich, vielleicht hat er es auch damals wirklich, ich glaube, er hat es damals, ich habe irgendwann nochmal ein Interview mit Steve Ballmer gehört und er hat es damals wirklich geglaubt, behauptet er.
Ich glaube, ja.
Und alter weißer Tech-Nerd. Und dann hast du halt so, und damals war das ja auch Teil, du warst ja auch Teil einer Avantgarde, wenn du so ein Telefon hattest. Also ich meine, das war ja auch, wir haben ja damals dann mit Twitter angefangen und sowas. Und es war ja auch so, du bist so ein Teil von einer Revolution, die da rollt. Und jetzt ist halt diese technische Revolution ist halt zumindest, was die Verbreitung dieser Geräte angeht, ist die etabliert. Wir haben gewonnen. Und jetzt hat jeder so ein Ding und damit kannst du dich halt, also ja, vor 6, 7, 8 Jahren warst du noch konntest du dich noch aus der Masse abheben, wenn du so ein Ding überhaupt hattest. Und zumindest in Deutschland. Und das war jetzt so ein bisschen so mein Gedanke bei den iPhone X auch so ein bisschen. Sozusagen wieder die sichere Wette, die Apple halt hat mit dem iPhone 8. So dieses Jahr der gleiche Formfaktor wie letztes Jahr und eigentlich alles das Gleiche, außer halt das übliche Prozessor nochmal doppelt so schnell und das ein bisschen besser und Kamera ein bisschen besser und so. Diese Sachen ist halt das iPhone X so ein... ja, quasi so ein bisschen, also stimmt natürlich nicht, aber so ein bisschen so ein Konzeptgerät, so ein hier, das ist das, was wir machen, das wieder so ein bisschen Bleeding Edge. So, da gehst du zwar ein bisschen Kompromisse ein, aber du bist halt ganz weit vorne. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was das iPhone X ist, das wird in drei Jahren, wird das einfach die Norm sein, zumindest für iPhones. Und vermutlich auch für viele andere Telefone. Und ich muss sagen, ich bin insofern ein bisschen enttäuscht, dass ich halt gehofft hatte, dass es ein bisschen mehr wehtut. Weil so eine Bleeding Edge, die muss ja auch irgendwas bleeden. Und das macht es überhaupt nicht bei dem iPhone. Das ist einfach ein erschreckend gutes Gerät. Ja. Ich mag es mehr, als ich gedacht hätte. Also, ich hatte natürlich die Hoffnung, ich gebe keine 1.100 Euro oder Dollar aus für ein Telefon, um es nachher nicht zu mögen. Also ich hatte schon gehofft, dass ich es mag. Aber es ist wirklich, es ist was Neues auf so eine Art. Und
also das heißt, es fühlt sich neu an. Also es fühlt sich jetzt tatsächlich als ein Neuansatz innerhalb dieser Smartphone-Evolution an.
Ja, es ist also natürlich, es ist so neu, wie das iPhone 4 damals neu war, sage ich jetzt mal. Das iPhone 4 war ja auch, das war ja, der Unterschied zum 3GS war jetzt nicht irre groß. Also war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie alles auf den Kopf gestellt hat, was vorher da war. Das tut dieses Telefon garantiert auch nicht, sondern es hat halt das gleiche iOS wie jedes andere iPhone auch und es hat halt sehr, sehr viele ähnliche Faktoren. Aber zum einen dieses Display, was wirklich irre ist, finde ich ganz großartig. Ich finde diesen Verzicht auf den Home-Button, der am Anfang mir leichter gefallen ist, als ich gedacht hatte. Mittlerweile ist es, ich habe mich dabei erwischt, dass ich heute meinen Pixel in die Hand genommen habe und da probierte die gleiche Geste zu machen, um wieder auf den Homescreen zu kommen. So tief ist die schon drinne. Und ich finde dieses Face-ID, finde ich krass. Und ich dachte immer, Touch-ID ist super. Touch-ID, du legst deinen Finger ab, deinen Daumen legst du kurz auf diesen Button drauf und danach ist dein Telefon geunlockt. Das ist, wo man früher noch so einen Code einpunchen musste und jeder, der ihm über die Schulter geguckt hat, der konnte den mitlesen und konnte den rauskriegen und so. Und man sollte man den jetzt in der U-Bahn machen und man hat eigentlich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass der zu kurz war und dass man ja eigentlich, sollte man ja einen 32-stelligen haben und nicht nur einen 28-stelligen PIN-Code und so. Und dann kommt halt irgendwann dieses Touch-ID daher und es ist plötzlich, das fand ich immer das Geile an Touch-ID, beim ersten iPhone hat man diese Slide-Geste gemacht, diese Slide for Unlock. Und Touch-ID hat es leichter gemacht, ein gelocktes Gerät, also ein mit PIN-Code geschütztes Gerät aufzumachen, als diese Slide-Geste ursprünglich war. Ja. Und ich finde Touch-ID nach wie vor, ich wusste nicht, dass man da irgendwas besser dran machen musste. Und sie haben es trotzdem geschafft, dass Face ID nochmal einen Zacken besser ist. Nicht, dass Face ID schneller wäre. Es ist langsamer. Es ist deutlich langsamer als Touch ID. Aber es funktioniert, ja, so es ist einfach, es ist noch weniger im Weg. Und es ist, obwohl so dieses, ich lege meinen Finger jetzt mal unauffällig auf diesen Button da drauf oder eben bei einem Android-Smartphone auf die Rückseite, ist es halt irgendwie eine Tätigkeit, die man noch machen muss. Und das musst du halt bei Face ID nicht mehr. Du nimmst das Gerät in die Hand und es ist geunlockt. Und es ist langsamer. In meiner Erfahrung ist es unfassbar robust. Also ich habe an den ersten ein, zwei Tagen hatte ich so hin und wieder mal, dass ich dann hin und wieder doch noch meinen PIN-Code eingeben musste. Hatte ich jetzt in der ganzen Zeit gar nicht mehr. Also ich habe so Sachen gehört wie, also im Dunkeln funktioniert es perfekt. Ich war beim Zahnarzt und da kriegt man so eine Sonnenbrille auf, heutzutage bei modernen Zahnärzten, wenn die einem im Gesicht. Und da habe ich es mit der Sonnenbrille im Gesicht geunlockt. Ich habe beim Autofahren das Telefon geunlockt. Ich habe wirklich in sehr, sehr vielen Situationen habe ich schon Face ID benutzt und es hat mich fast nie hängen lassen. Bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Und in den Ausnahmen, die ich hatte, also hat man ja bei Touch ID auch, wenn der Finger irgendwie nass ist, dann kriegt man es halt mit Touch ID nicht auf und das nervig. Und so, und diese Situation hast du mit Face ID sehr, sehr selten auch. außer dass sie dann halt total leicht zu beseitigen sind. Also zum Beispiel habe ich gehört, dass wenn man die Sonne im Rücken hat, dass, also so quasi direkt hinter sich, dass dann Face ID sehr schlecht funktioniert. Und ich habe, netterweise hat mir die kalifornische Sonne hier gut ausgeholfen. Wir haben noch sehr viel Sonne gerade und darum konnte ich das ein paar Mal ausprobieren. Es ist mir echt schwer gefallen, diese Situation zu provozieren, wo dann Face ID nicht funktioniert. Und dann habe ich es geschafft, aber dann ist es halt so, dann hältst du das Telefon 20 Zentimeter weiter nach links, dass du halt nicht mehr direkt die Sonne hinter dir hast, dann funktioniert es wieder perfekt. Also weißt du, siehst du, ah, scheiße, Face ID nicht geklappt. Ah, halt ich es hier kurz. So, das ist das Unangenehmste, was das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Bisher, zumindest nach meiner Erfahrung mit diesem Telefon. Und das ist schon.
Ja, komm, also das Worst-Case-Szenario ist meiner Ansicht nach, ja. Jemand will dein Telefon klauen. Und schneidet dir deswegen das Gesicht ab.
Ah ja, stimmt. Ja, das also, ist.
Das wäre für mich definitiv schlimmer, ja? als diese Sonnensache.
Aber dann hätte ich kein Gesicht mehr und würde ihn auslachen, weil das funktioniert nämlich nicht. Weil das ist nämlich auch krass, das habe ich mir so ein bisschen, habe ich irgendwie mal so in einer stillen Minute, habe ich es mir halt nicht so ganz genau fürs Gesicht gehalten, habe halt so gesehen, dass ich dieses Lock da oben aus dem Winkel gesehen habe. Und dann guckst du so ein bisschen rüber. Und du brauchst wirklich nur die Augen, also der guckt, ob deine Augen hingucken. Und das kriegt er halt mit und du hältst halt das Gesicht oder hältst das Telefon vors Gesicht und guckst woanders hin und siehst nur so aus dem Augenwinkel gelockt und dann guckst du hin, entlockt. Und also selbst wenn mir jemand das Gesicht abschneidet, lache ich drüber. Nee, lache ich natürlich nicht, aber
kannst du behalten. Das ist so scheiße. Kackgesicht.
Dann heißt du jetzt.
Kauf mir Neues. Ey.
Bist du jetzt halt Pickelfresse. Bin froh, dass ich los bin.
Genau.
Und nee, aber.
Ist doch mein Arsch mit drauf.
Ja, natürlich, natürlich nicht. Und ich habe jetzt davon gehört, dass es irgendjemand auch gelungen ist, das irgendwie aufzumachen und dafür eine Maske gebaut haben und weiß der Teufel was und relativ. Also zum einen habe ich, also die ersten 2-3 Tage, und das ist auch, wenn Kolja das Telefon in der Hand hatte, wie schnell das Telefon dann einfach sagt, nee, du, mit Face ID mache ich nicht mehr auf, jetzt musst du mal deinen Code eingeben. Also ich glaube, es ist möglich, dass wenn du eine Person hast und, sozusagen, wenn du Face ID trainiert hast und du den Touch ID Code, und den Code hast, dass du mit 20 Versuchen oder 100 Versuchen oder mit vielen, vielen Versuchen irgendwann zu dem Punkt kommst, wo tatsächlich eine Maske erkennt. Aber ich halte es für weitgehend ausgeschlossen, dass irgendjemand sagt, okay, ich habe ein Foto von diesem Gesicht oder ich habe beliebige Daten von diesem Gesicht. Ich baue jetzt eine Maske nach, die auf Anhieb, und es muss auf Anhieb funktionieren, ansonsten funktioniert es nicht, auf Anhieb funktioniert. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen im Augenblick. Vielleicht entwickelt irgendjemand eine Technologie dafür, aber es fällt mir sehr schwer, das mir im Augenblick vorzustellen. Also es ist beeindruckend, wie gut das funktioniert und wie oft es auch dann einfach nicht, also wie oft es dann halt, wenn ich in die falsche Richtung gucke, funktioniert es halt nicht. Muss ich halt einmal kurz die Augen hindrehen, was man ja sowieso macht, wenn man sein Telefon aufmacht. So, das ist das eine, was ganz cool ist, dieses Touch-ID. Und dann natürlich das Display. Dieses riesengroße Display. Und das ist schon echt, das ist schon ganz cool. Also für FaceTime ist es gigantisch. Du hast halt dieses Riesen, hast halt die gesamte Vorderseite deines Telefons ist Display, auf dem du dein Gegenüber siehst. Und das macht es dann gerade bei Face-ID wirklich nochmal deutlich größer und deutlich besser. Das ist schon ganz cool. Ich weiß, also das ist ja das erste Gerät mit OLED-Display von Apple. Nee, stimmt nicht. Das erste iPhone mit OLED-Display. Und Android-Telefone haben das schon seit Jahren und die lachen darüber. Jetzt ist es aber so, dass ich habe durchaus auch, also ich habe ein Google Pixel hier rumliegen, was auch ein OLED-Display hat und was ich seit einem Jahr habe als Arbeitstelefon. Und ich habe halt eine Apple Watch, die hat auch ein OLED-Display. Aber irgendwas ist noch besser an dem iPhone-Display. Das ist einfach sehr, sehr gut. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Display. Es hat diese Vorteile von OLED, dieses, dass du zum Beispiel, wenn du im Dunkeln liest und du hast helle Schrift auf schwarzem Grund, dass du halt auf dem normalen iPhone, auf einem TFT-Display hast du ja immer noch diesen leichten Schimmer. Also da ist ja der Hintergrund nicht wirklich schwarz, sondern ist ja eher grau. So ein sehr dunkles Grau, was halt trotzdem so ein bisschen leuchtet. Und das ist halt bei dem OLED überhaupt nicht mehr. Das hast du wirklich, im Dunkeln hast du nur noch die Schrift und sonst nichts. Und das ist schon ziemlich cool. Und halt die Größe des Displays und sowas, das ist wirklich, wirklich rundum cool. Ich habe mit dem Notch habe ich null Probleme. Mir ist irgendwie nach 10 Minuten ist mir aufgefallen, dass mir noch nicht einmal der Notch aufgefallen ist. Es gibt ganz wenige Situationen, in denen nimmt man ihn wahr. Und die Situationen sind alle total zu vernachlässigen. Also es ist, ich bin echt...
Beim Video gucken oder so, ne? Bestimmt, oder?
Beim Video gucken gerade, also beim Video gucken überhaupt nicht, weil meistens die Videos, also dann wird ja einfach das Bild kleiner.
Mhm. Aber dann frage ich mich halt, warum man dann sozusagen an diesen beiden, sag ich mal, Geheimratsecken da oben noch überhaupt Display braucht, ja?
Warum nicht? Das ist jetzt so damit man da die Uhrzeit hinpacken kann, finde ich, ist ein vertretbares Argument. Also so dieses mit dem 16:9 auf Querformat, das ist ja, das iPhone hat ja, ist ja breiter als 16:9. Das heißt, wenn du ein 16:9 Video im Landscape-Modus so anzeigst, dass es den ganzen Bildschirm füllt, also dass nichts abgeschnitten wird, dann würde es sowieso nicht über den Notch drüber gehen. Und du würdest, also dann ist auch kein Unterschied da, als ob da kein Display wäre. Dann ist halt nicht beleuchtet, du siehst es einfach nicht, es ist einfach weg. Das ist halt auch, wenn du eine alte iPhone-App hast, die sieht halt aus wie auf dem alten iPhone, weil halt der Teil des Displays, der gerade nicht benutzt wird, den nimmst du auch nicht mehr wahr, weil er sieht halt aus wie Glas plötzlich. Verstehst du, was ich meine? Hm. Und, ja, okay. Und du musst halt wirklich in so einen richtigen, in so einen Zoom-Modus quasi reingehen, damit das überhaupt so ein Video über so einen Notch drüber geht. Also ist auf jeden Fall nicht kleiner als auf dem iPhone. Es ist, das Display stört nicht. Und es ist halt beim, ja, ich sehe da halt die Uhrzeit, ich sehe da den Empfang, ich sehe halt diese ganzen unwichtigen Informationen, die ich normalerweise gar nicht so dringend brauche, die sind halt da in dieser Statusbar versteckt. Und warum nicht? Also wenn sie die Wahl hatten, zwischen diesem Platz zu nutzen oder ihn nicht zu nutzen, finde ich gut, dass sie ihn genutzt haben.
Okay.
Also es ist jetzt nicht, dass der irgendwie einen irren Mehrwert liefern würde oder sowas. Außer eben bei, wie gesagt, bei FaceTime. Bei FaceTime, glaube ich, macht da nochmal einen Unterschied. Trotz der Notch. Und ja, also ich...
Bei FaceTime kann ja tatsächlich sozusagen der Notch auch die Geheimratsecken deines Gegenübers perfekt abbilden, sozusagen. Den Notch halt direkt sozusagen über die
genau,
sich hängende Friese macht. Dafür ist es doch da, oder?
Dafür ist es da. Das ist klar. Aber es gibt so Situationen wie beim Lesen von Texten, weißt du, dass man braucht ja sowieso, wenn man irgendwie einen Text liest, ich habe eigentlich immer den Text sowieso irgendwie in, ich sag mal, 60, 70 Pixel des Displays drin. Und ich sehe da keine, also ich ist ja nicht so, dass ich eine komplette Seite lese und dann scrolle ich eine Seite vor. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich scroll die ganze Zeit über mit und ich glaube, das machen die meisten Leute so. Das heißt, eigentlich ist es mir total egal, ob der Bereich da unten noch weitergeht oder nicht. Es ist halt irgendwie, es scrollt halt unter deiner Hand vor und gerade der untere Bereich ist jetzt nicht so, als ob man den ständig brauchen würde, um Himmels Willen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, dieses größere Display ermöglicht Anwendung X, die vorher überhaupt nicht möglich war, oder macht das irgendwie dramatisch besser. Aber es ist halt irgendwie so ein, trotzdem nett, dass es da ist, auch wenn es tatsächlich nicht so einen großen Unterschied macht. Also wenn man ein größeres Display will, sollte man sich wahrscheinlich kein iPhone X holen, sondern tatsächlich irgendwie ein Plus oder sowas, also irgend so ein großes Telefon, was wirklich größer ist. Aber das ist trotzdem, ja, wie gesagt, ist so in sehr vielen Situationen einfach ein sehr, sehr tolles Telefon. Und was krass ist, wo ich keine Sekunde gedacht habe, dass ich das jemals bemerke, und die Situationen sind sehr, 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 sehr wenige, in denen ich es bemerke, aber das Display hat ja eine höhere Auflösung. Also es ist ja, das alte war ja, seit dem iPhone 4 waren ja alle Retina-Displays, also hier mit 2x, mhm. Also ein, also, und das ist jetzt auf 3x erhöht worden, dem iPhone X. Und Ich dachte, meine Augen wären eh viel zu schlecht, den Unterschied überhaupt nur iPhone, also 2X vernünftig erkennen zu können. Und ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das auch. Aber in so ein paar Anwendungen, zum Beispiel in Apples Kartenanwendung, sieht Schrift, also ist mir fand ich Schrift auffällig klarer. Und also es gibt so einige Bereiche, also ganz, 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 ganz selten, aber es gibt die Situation, in denen selbst ich mit meinen schlechten Augen wahrnehme, das ist nochmal eine höhere Auflösung. Aber
ich glaube, es ist jetzt auch einfach mal, also wenn du jetzt zurückdenkst, ne, so erste iPhone, erste iPads und so, also wo du halt noch sozusagen mehr oder weniger normale Pixel-Displays hast, ja, das ist gar nicht mehr vorstellbar. Ich glaube, wenn du jetzt auf so ein Display gucken würdest, würdest du sagen, what the fuck ist das hier irgendwie, was ist denn hier los?
Total.
Sieht ja total scheiße aus.
Ich habe ja noch das erste
iPhone.
Ich habe das erste iPhone ja noch in der Schublade liegen. Hin und wieder hole ich es ja nochmal raus. Ganz, ganz
selten. Das ist echt ein Mindfuck, ey.
Ja, also das ist echt, auch so diese Gesten, wie schnell die so in Fleisch und Blut übergehen. Also das Hin- und Her-Switchen zwischen Apps, das ist, ich habe ja diesen Force-Touch-App-Wechsel auf dem iPhone, ab wann haben sie vor 6S und auf dem 7, den habe ich ja geliebt. Also es ist so, dass wenn du hart auf die linke Ecke des Displays drauf drückst, dann kommst du in den App-Switcher rein, anstatt dann doppelt auf den Home-Button klicken zu müssen sozusagen. Und diese Geste habe ich immer sehr gemocht und dann war sie mit iOS 11 plötzlich weg und dann war ich ziemlich traurig, dass die weg ist. Also das war sowas, was mir echt gefehlt hat. Und dann haben sie mit 11.1 wieder eingeführt. Kein Vergleich, alles hier auf dem iPhone X, alles besser. Also das, so dieses Hin- und Her-Switchen, du machst halt unten, switcht halt, mit dem Finger wischst du über diese horizontale Bar rüber und wechselst dadurch die App, großartig. Es geht so ratzfatz, also gerade wenn man irgendwie aus einem Passwort irgendwie ein Passwort eingeben muss oder sowas. So viel weniger Hassle, das zu machen und so. Und so viel besser, diese Geste. Das ist schon cool. Und
Wie geht das? Sag es halt nochmal.
Also du hast unten so eine kleine horizontale Bar, so eine Leiste in der App. Und das ist sozusagen, und wenn du einfach nach oben wischst und, also
bei jeder App oder
in jeder
oder was? Okay, aber das hast du nicht bei normalen Telefonen, sondern nur bei dem X oder?
Das hast du nur bei dem X. Das ist okay. Sozusagen, also die Apps, die wissen das auch, also die kriegen dann auch vom Betriebssystem kriegen die auch mitgeteilt. Du, der Bereich, der ist zwar theoretisch gehört zu deiner App. Aber das ist eigentlich ist das nur um diese Bar da darzustellen. Also da kannst du keine Touch-Events haben. So ähnlich wie die Statusbar oben. Da konnten Apps ja auch schon immer hinterzeichnen und sowas, aber das ist ja eigentlich trotzdem Betriebssystembereich. Und die passt sich dann auch farblich ab an diese Leiste. Also die ist, wenn du eine helle App hast, dann ist die halt schwarz oder dunkel und wenn du eine dunkle ist. Und mit der, wenn du in diesem Bereich von unten nach oben ziehst, so wie quasi auf deinem Telefon ins Kontrollzentrum zu kommen, dann beendest du die App. Und wenn du sie hochziehst und dann hältst, dann kommst du in den App-Switcher und beziehungsweise auch wenn du schräg genug ziehst, dann bist du sofort im App-Switcher drin. Innerhalb kürzester Zeit total intuitiv ist. Und wenn du halt einfach horizontal über diese Leiste rüberwischst, dann wechselst du direkt zwischen zwei Apps. Also dann bleiben die im Fullscreen-Modus und du slidest einfach von einer App zur nächsten rüber. Und das ist so zwischen Browser und Facebook hin und her zu wechseln oder irgendwie sowas, das ist damit total simpel. Und oder eben OnePassword, wieder zurück in die vorherige App, Passwort kopieren, zack, wieder rüber und so weiter und so fort. Das funktioniert ganz hervorragend. Gute Sache. Bin sehr angetan. Also ich glaube, ich werde mich sehr schnell an diese ganzen Gesten gewöhnen. Was eine Geste ist, an die ich mich nicht schnell gewöhne, ist nämlich ins Kontrollzentrum zu kommen, weil die ist halt jetzt weg, die Geste. Da muss ich jetzt oben aus dem rechten oberen Rand runterziehen, was ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Aber ja, muss ich halt durch, so nach dem Motto, braucht man jetzt auch nicht so oft diese Geste. Aber so diese ganzen anderen, diese ganzen unteren Gesten, die finde ich ziemlich grandios. Also das ist wird also bye bye Home Button. Und war schön mit dir. Aber wirst nicht wiederkommen.
Muss nicht mehr. Ja. Also ich werde bestimmt dann auch in 2-3 Jahren in den Genuss eines solchen Ansatzes kommen, wenn dann auch sozusagen der Pöbel wie ich ein Angebot gemacht wird, dass ich es nicht ablehnen darf, ablehnen kann. Aber bis dahin gebe ich mich noch weiterhin mit meinem 6S zufrieden, glaube ich.
Ja, also es ist, also das, die Lebensqualität leidet höchstens minimal, wenn man das nicht hat, das neueste Telefon. Gestehe ich ein. Was das jetzt auch kann, ist so Wireless Charging, wo ich am Anfang dachte, oh cool, Wireless Charging.
Stimmt, ja, genau. Hast du es schon mal benutzt?
Ja, ich habe mir jetzt...
Hast du da Geräte für? Also es gibt ja so Schreibtische, kann man irgendwie so...
Genau, ich habe mir einen neuen Schreibtisch. Nee, ich habe, also was ich hier gemacht habe, weil ich halt so überhaupt nicht dran geglaubt habe, dass ich das benutze, war jetzt, ich habe das billigste Gerät, was ich gefunden habe, das ist jetzt so ein 7-Dollar-Charger tatsächlich, mit Versand, $7 hat er gekostet. Den habe ich mir gekauft. Und der ist gestern angekommen und ich habe ihn jetzt gerade vor mir und habe das Telefon jetzt gerade draufgelegt. Man legt es halt drauf und dann sieht man, geht es halt an und es funktioniert alles so, wie es soll. Ich weiß aber nicht, ob man das in der Praxis überhaupt haben will, ehrlich gesagt. Also ich glaube so die Anwendungsfälle dafür, ich gebe dem jetzt mal eine Chance, aber die Anwendungs dafür, ich lade mein Telefon eigentlich immer über Nacht. Und über Nacht ist es mir eigentlich auch total wurscht, wie lange es dauert. Also da ist es absolut okay, wenn ich dann so einen Wireless Charger habe, weil Wireless Charging ist deutlich langsamer als Laden mit Kabel. Und das ist absolut okay. Über Nacht stört mich das überhaupt nicht. Aber ich habe halt, ob ich nun, meistens ist es so, dass ich im Dunkeln noch irgendwie noch ein bisschen lese und dann stecke ich halt irgendwann das Kabel an. Und ob ich jetzt im Dunkeln das Kabel anstecke oder ob ich im Dunkeln nach diesem Wireless Charger taste und das dann irgendwie drauflege, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Und halt mit dem Kabel hast du den Vorteil, du kannst das Telefon noch benutzen, während du lädst. Das kannst du halt bei diesem Wireless Charger nicht. Da musst du dann halt entweder diesen Wireless Charger da irgendwie so dahinter klemmen oder irgendwie so. Also das finde ich irgendwie ziemlich dumm oder ziemlich, also so. Und ich kann mir nur wenige Situationen vorstellen, wo man das wirklich cool benutzen könnte. Wo es ganz cool sein könnte, wäre außerhalb des, also ich guck mal, ob das jetzt hier so auf dem Schreibtisch funktioniert. Also das da habe ich jetzt auch erstmal angeschlossen, dass man einfach, dass du dein Telefon auf den Schreibtisch legst und es lädt halt automatisch. Das kann ich mir ganz cool vorstellen und ist dann halt immer voll, wenn es braucht.
Aber hier, da habe ich mir tatsächlich dieses Apple-Ding gekauft. Das ist so ein iPhone-Charger-Ding. So ein kleines Podest sozusagen mit so einem Lightning.
Der Stand.
Dingstes.
Ja. iPhone-Stand. Ja.
iPhone-Stand, genau. Und das finde ich irgendwie auch super. Also da stecke ich das dann drauf.
Ja.
Und das guckt mich dann ja halt, es guckt mir dann ja direkt in die Fresse. Das ist sozusagen mein zweiter Monitor sozusagen.
Ja.
Ja. Und ich kann halt immer sozusagen mit einem Blick sehen auf meinem Schreibtisch, was das da so passiert. Und mit so einem iPhone-Charger, wenn ich ihn sozusagen dann horizontal hinlegen würde, würde ich da ja viel weniger sehen. Ja?
Es gibt also natürlich auch so, es gibt natürlich
auch gar nicht so geil.
Es gibt natürlich auch so Stands für so diese Charger. Oder dann halt einfach dein Telefon in den Stand reinlegst und dann brauchst du es halt nicht mal notdürftig noch auf den Lightning-Port drauf zu packen oder sowas, sondern es ist halt, du legst es einfach drauf.
Ja, aber
drauf.
So what, ey.
Ja, also es ist jetzt, wie gesagt, lädt deutlich langsamer dafür und ich finde halt auch bei diesem Stand, also ich hab sowas nicht, weil ich finde es unpraktisch, dass man jedes Mal rausrütteln muss. Jetzt war das auch so, dass ich halt, weil ich iOS-Entwickler bin, halt sowieso eigentlich immer ein angeschlossenes Telefon in irgendeiner Form brauche. Okay, jetzt gibt es ja mittlerweile Wi-Fi-Deployment oder sowas. Habe ich noch nie benutzt, aber irgendwie so richtig, also ich finde, Kabel hat mich jetzt, mal gucken, ob ich es jetzt so gut finde, dass ich tatsächlich sage, oh, ich brauche unbedingt meine ganze Wohnung voll mit diesen Chargern. Wo ich es cool finden würde, wäre, glaube ich, und da gucke ich noch mal ein bisschen aktiv nach, beim Autofahren, halt Telefonhalterung. Ja. So weißt du, dass du einfach in die Telefonhalterung und dann muss man halt immer nochmal separat das Kabel anschließen und dieser Schritt würde dann halt total wegfallen. Das fände ich cool. Aber halt auch da wieder. Langsameres Laden, will man das wirklich? Gerade beim
Hatte ich sogar der Tesla sozusagen so eine extra Telefonschale, die halt auch mit so einem Charger ausgestattet ist?
Das Model 3 meinst du? Das Model 3 hat so eine spezielle Schale, wo du alle möglichen Kabel einbauen kannst. Also das ist im Wesentlichen ist das, und da kannst du garantiert auch einfach, also da wird es jede Wette, falls es nicht jetzt schon welche gibt, wird es da so eine Cheat-Charger für geben, die du dann einfach reinlegen kannst, weil das ist nämlich wirklich ganz cool gemacht bei diesen Teslas. Die sind nämlich nicht nur so, dass da irgendwie Tesla seine proprietäre Lösung machen kann, sondern das sind stinknormale USB-Kabel, die kann jeder bauen, die kann jeder China-Händler bauen. Das Einzige, was ist, dass die halt idealerweise an einer Stelle nochmal ein bisschen gewinkelt sind. Aber also das, ja, jede Wette wird es das geben, also dass du dann dein Telefon einfach reinigst. Und es gibt schon relativ viele Autos, aber die so einen Charger eingebaut haben. Ja, aber ich habe halt kein Auto mit eingebautem Navigationssystem oder irgendwas, und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht nutzen, weil Google Maps halt so gut ist, dass ich Google Maps nutzen will. Also ich muss während der Fahrt auf mein Telefon gucken können. Das ist
Hey, Google Maps, ne? Also Google Maps, ich war jetzt gerade irgendwie, komme gerade von einer Verabredung.
Ja.
Und das war in Schöneberg, da kenne ich mich auch nicht so aus, und dann habe ich mich auch wieder von Google Maps führen lassen. Und ich bin ja Fahrradfahrer, ne? Das heißt, ich bin dann abhängig davon, dass mir Google Bescheid sagt. Aber das passiert ständig bei Google, dass er mir nicht Bescheid sagt, wenn ich irgendwo abbiegen muss, ja?
Okay.
Also dann fahre ich, ne? Und dann irgendwann sagt er, hier bitte jetzt wenden. Und ich so, warum soll ich jetzt hier wenden? Und dann gucke ich so drauf und dann so, ich bin dran vorbeigefahren, warum sagst du mir nicht, ich soll da links abbiegen, so, ja? Ich hätte irgendwie 200 Meter vorher links abbiegen sollen, ne? Okay, ich also gewendet, fahre wieder zurück, ja, in die Richtung, und weiß dann ja jetzt, dass ich da jetzt gleich rechts abbiegen muss. Mhm. Und guck dann halt aktiv nach der Straße und sehe dann auch die Straße, die ich einbiegen muss, ja?
Aber er sagt wieder nichts an.
Und biegt da ein, aber er sagt mir wieder nichts an.
Ja.
What the fuck, Google? Was ist da los?
Das ist sowas, das hatte ich auch, also als ich in New York war, bin ich ja auch mit dem Fahrrad das eine Mal abends nach Hause gefahren, und da hatte ich genau das gleiche Problem, und es hat mich sehr, 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 sehr genervt. Also ich glaube, wenn ich...
Vielleicht sollte man jetzt doch wieder Apple Maps nutzen, ne?
Also zum einen hat Apple Maps keinen Fahrradmodus. Und,
ja, das ist echt scheiße.
Und ich habe mir mal...
Wobei der Fußgängermodus ist ja fast dasselbe eigentlich, oder?
Also ich finde, hier in San Francisco macht, glaube ich, Fußgängermodus und Fahrradfahrermodus schon großen Unterschied. Also hier, der leitet einem, erstens, er schickt dich halt über Straßen, also wenn eine Straße eine Fahrradspur hat oder sowas, dann schickt er dich bevorzugt darüber, was mir sehr viel wert ist, was er halt beim Fußgängermodus nicht machen würdest. Und zum Zweiten, er probiert so ein bisschen Berge zu vermeiden, soweit es geht. Und das sind zwei Sachen. Also ich finde den Fahrradmodus von Google Maps schon sehr, sehr gut, und würde ungern darauf verzichten. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man einfach sich so eine Halterung nochmal ans Fahrrad anbringen, wo man einfach das Fahrrad dann so reinhängen, das Telefon reinhängen kann und dann halt aufs Display gucken kann während
der Fahrt. Ich will mich fucking nochmal auf die Audiokommentare verlassen können.
Ja, warum sie das so scheiße hinkriegen, das ist bei Apple Maps, gerade mit einer Apple Watch ist das ganz gut, weil halt das funktioniert. Im Fußgängermodus benutze ich Apple-Karten ganz gerne, weil ich habe halt diese Apple-Uhr. Und die wechselt halt, sobald du in Apple Maps irgendwie was eingibst und eine Location eingibst, dann startest du halt die Suche, und dann informiert dich deine Apple-Uhr über die nächsten Kreuzungen. Das funktioniert super. Ist vor allen Dingen, also es hat auch so ein kleines, ist das Touch, also ist eine andere, also die haben ja so diese Bump-Geste, das ist auf deiner Uhr so ein bisschen so diese Tap-Geste. Und das ist so eine Blinker-Geste, also du machst so tick, 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 wie so ein Blinker halt macht. Und ich weiß jetzt nicht, welche. Auf einer Seite blinkt da einmal mehr und einmal weniger. Das heißt, du kannst mit ein bisschen Übung, kannst du sogar ohne auf die Uhr zu gucken und ohne irgendeinen Kommentar zu hören, weißt du, links abbiegen, rechts abbiegen. Ich gucke dann meistens nochmal nach, so, wo muss ich jetzt abbiegen, dann steht das halt drauf. Das finde ich dafür eine ganz gute Lösung. Aber Apple Maps, ich habe es jetzt auch mal wieder, weil Google Maps ist jetzt noch nicht fürs iPhone X angepasst, und darum habe ich neulich mal wieder Apple Maps rausgeholt, als ich mit Kolja zum Schwimmen fahren wollte. Und dann hat Apple Maps halt nicht so irgendwie so, ja, du hast dein Ziel erreicht. Also wo stehe ich jetzt hier? Weißt du, hat dann offensichtlich nicht gewusst, wo die genaue Adresse ist, und hat mich dann quasi an einem Zaun, und ich musste dann, habe ich dann Google Maps nochmal angeschmissen, also hat er mich nochmal 5 Minuten durch die Gegend gefahren, weil er hat mich halt an einer Großstraße so quasi an dem Zaun an der Rückseite abgesetzt von dem Schwimmbad, wo ich aber weder parken konnte noch sonst irgendwas. Ich konnte auch nicht mal abbiegen, sondern ich musste dann wieder zurückfahren und hin und her und sowas. Google Maps ist so für Automodus echt leider, ist leider aber viel, viel besser als Apple Maps. Und beim Fahrradfahren, es hat schon seinen Grund, warum Apple Maps keinen Fahrradmodus hat. Also das ist echt leider ziemlich, ziemlich nervig. Aber ja, also Google Maps ist schon gut. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Im Fahrradmodus funktionieren die so über die Ohren zumindest. Hallo Kolja. Na, war's schön beim Schwimmen?
Ja.
Ja? Ich komme gleich, ich mache noch ein bisschen Podcast, okay?
Wir haben so viel Wasser.
Ja. Okay. Dünn. Ich komme gleich, okay? Ja. Ich bin gleich bei dir. So, Kind ist wieder zurück und ist sehr und hat dünn beim Schwimmen gemacht, was auch immer das bedeutet.
Ich hoffe nicht Dünnschiss oder sowas.
Nein, irgendwas. Ich glaube, die haben aufs Wasser geklatscht mit der Hand oder irgendwie sowas. Und ja, aber Apple Maps ist leider sehr viel schlechter als Google Maps.
Na gut.
In jeder Situation.
Wollen wir nochmal über die Koalitionsnichtverhandlungen reden?
Tja, ja, okay, kann man. Also ich habe jetzt keine bedeutende Meinung zu dem Thema. Aber erzähl mal.
Eigentlich, ne? Nee, ich habe eigentlich auch. Also. Ja, also im Endeffekt, ich finde es irgendwie ganz interessant, weil es nochmal so doch ein bisschen Spannung reinbringt, ne? Irgendwie, ich habe ganz ehrlich gesagt, so die ganzen Sondierungsgespräche, ich habe mir das gar nicht so richtig gegeben. Es hat mich nicht so interessiert. Ich habe mir gedacht, macht mal und sagt mir dann mal, was dabei rausgekommen ist. Aber
ja. Alles
andere habe ich nur so mit den Augenwinkeln mitbekommen. Aber dass jetzt der Lindner das jetzt nochmal so richtig platzen hat lassen, so. Also ich glaube ja. Das wird sich definitiv, das wird ihm ins Gesicht klatschen. Also wenn ich mir so die Tenor und die allgemeine Stimmung und die allgemeine Berichterstattung angucken, die haben das alle durchschaut, dass es da nur um ein reines Machtmanöver ging. Das ist keine wirkliche, er hat das wirklich nicht plausibel machen können, warum es da jetzt wirklich diese inhaltlichen Differenzen gab, ja.
Mhm.
Im Gegensatz, so dass CDU und das die FDP-Position war halt komplett aligned, die war kaum unterscheidbar, ja.
Mm.
Und die einzigen, die halt wirklich irgendwie gestruggelt haben, waren die Grünen. Und und die halt so unterschiedliche Positionen hatten. Und dann kommt er hin und stellt sich hin und sagt, also das war jetzt überhaupt nicht vereinbar, ja, obwohl ihre komischen Pissforderungen von Abschaffung des Solis, ja, die ja wirklich im Endeffekt so what irgendwie, ja, sogar die haben sie sind sie denen entgegengekommen. Sogar da haben sie irgendwie konkrete Vorschläge gemacht, wie sie denen da entgegenkommen. So, also das ist absolut unglaubwürdig, was er da für ein Theater abgehalten hat, ja. Und ich hoffe und ich glaube, dass es ihm auf jeden Fall in die Fresse haut. Und ich glaube, gerade dann, wenn es Neuwahlen gibt, ja.
Also ich finde es auch so ein bisschen so, zum einen, wenn die FDP nicht mit der CDU koalieren kann, welche Machtoption hat sie dann überhaupt? Also warum tritt sie dann an? Ich habe auf Facebook hat jemand eine Diskussion gestartet, ja, warum müssen denn Parteien ist es denn ihre Pflicht, auch in Regierungsverantwortung zu gehen? Und ich finde, wenn man vorher mit dem Anspruch angetreten ist und gesagt hat, ja, wir wollen an die Macht und wir wollen regieren, dann muss man danach auch, dann muss man das sehr gut erklären, wenn man nicht regieren will. Und
das ist etwas, was mich wirklich gerade auch so ein bisschen stutzig machen lässt, ja. Wo du dich umguckst, niemand hat Bock auf Regieren. Weißt du, der Punkt ist doch der, diese ganze Veranstaltung von Wahlkampf und Parteien und Bundestag und Regierung, das ganze System, das wir uns gegeben haben, das hat doch nur das eine Ziel, für eine Partei regieren zu wollen. Ja, das ist der Goal. Das ist das, warum man dieses Spiel spielt. Und auf einmal haben wir eine Situation, wo alle, so die SPD, so von Anfang an so gleich so, also wir schon mal gar nicht. Ja, also wir regieren hier mal gar nicht. Ja, und dann irgendwie jetzt die FDP, bei den Linken ja auch. Ne, die Linke ist ja zumindest zur Hälfte, die ist ja total gespalten. Die Hälfte sagt ja so, also regieren so grundsätzlich schon mal gar nicht. Also regieren, das kommt uns überhaupt nicht in die Tüte, ja. Und ich glaube, die einzigen Leute, und Merkel, die hat ja auch keinen Bock mehr. Ja? Ich meine, die lässt sich das nicht so anmerken, aber im Endeffekt, wenn du genau hinschaust, die hat auch gar keinen Bock, ja. Also die einzigen, die momentan regieren wollen, sind die Grünen.
Ja.
Es ist das Einzige, was ich mir gerade vorstelle.
Das
sind die Einzigen, die wirklich Bock drauf haben.
Die
CDU. Alle anderen haben keine.
Die CDU wartet ja eigentlich auch nur drauf, dass Merkel irgendwann mal, dass Merkel vorbei ist, damit da wieder sich was bewegt. Das finde ich ja das Irre. Also eigentlich glaube ich, dass man so ein bisschen das Ganze, also und ich glaube, die FDP hat halt Angst davor, in der gleichen Situation zu landen, wie sie schon mal gelandet sind und wie die SPD jetzt vor ihnen, dass sie sich nämlich total aufreiben und einfach weg sind vom Fenster. Aber ja, das ist halt, das ist ja auch eine berechtigte Angst und das verstehe ich ja auch, aber außer er glaubt jetzt mit diesem Schachzug Merkel wegputschen zu können, halte ich das für...
Guck mal, meine Hände sind sauber.
Sind deine Hände jetzt sauber?
Ja, meine Hände
waschen. Sehr gut. Ja. Hände gewaschen, jetzt sind die Hände wieder sauber. So muss das sein. Und,
Ich vermute da einen Zusammenhang.
Ja, ja, ja. Den hat er mir auch erläutert, den Zusammenhang.
Zumindest eine Korrelation.
Ist aber noch kein. Ja, kann auch sein, dass er. Beim letzten Mal hat er sich das Weiche abgewischt, weil da war vom Baden waren die Hände ganz weich und dann musste er sich die Hände waschen, damit das Weiche abgewaschen wird. Und hat danach gesagt, guck mal, nicht mehr weich die Hände. Und wo glaube ich, keine Korrelation bestand. ich weiß nicht, also es ist so eine, ich sehe nicht, dass das irgendjemandem hilft, diese ganze Aktion außer der AfD. Das ist halt so. Und die FDP, es bringt ihr vielleicht ein paar mehr Prozent. Aber also wenn's Neuwahlen gibt, dann es ist auch eine spannende Frage. Also ich sehe relativ viele, die so sagen, ja, der Lindner, der hat mal hier, man muss ja auch nicht regieren und so, dieses ganze Ding. Aber ich habe mit Jana darüber gesprochen, die meinte, naja, es gab ja sicherlich auch relativ viele Leute, die der FDP quasi so eine Leihstimme gegeben haben, damit sie mit der CDU zusammen regieren können. Wenn die FDP sich jetzt hinstellen, mit der CDU können wir gar nicht, dann kann es ja auch sehr gut passieren, dass beim nächsten Mal all diese Leihstimmen wieder wegfallen. Und ich frage mich, ob die nicht mehr wert waren als die paar Leute, die Hanseln, die hinzukommen und sagen, ja, der Typ bricht die Koalitionsverhandlungen ab, das ist doch mal, darum wähle ich den jetzt. Was ich sowieso nicht verstehe. Hey, diese Leute haben klar gemacht, dass sie nicht regieren wollen. Die wähle ich in die Regierung.
Na, sie wollen. Der Postillon hat dann gesagt, irgendwie, FDP-Wähler wollen ihr Geld zurück oder so.
Ja. Ja, also das ist, also mit, vor allen Dingen mit diesem ganz Selbstverständnis, ja, wir wollen an die Macht und sowas und jetzt plötzlich wegen solcher Lappalien den Arsch einkneifen. Also ich habe ja von Christian Lindners FDP noch nie viel gehalten, aber er hat es geschafft, das nochmal zu senken. Und ja, das ist. Und ich finde, ich habe so irgendwie, also ich glaube, das ist das Ende einer Ära. Also ich glaube, der hat damit mehr Schaden angerichtet, als er glaubt.
Und meinst du, es gibt ja diese These, dass das jetzt das Ende von Merkel ist, weil jetzt dann sozusagen es auf Neuwahlen dann vielleicht auch irgendwie zusteuert und zumindest irgendwie langfristig und dass sich dann Merkel CDU-intern nicht mehr halten wird lassen als Kanzlerkandidatin. Und das ist so ein bisschen so
eine Krise,
die im Raum steht.
Also ich bin fest davon ausgegangen, dass es die Jamaika-Koalition geben wird. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das scheitert.
Ich auch nicht. Ja. Ich habe es auch gedacht, das geht jetzt hier irgendwie durch, dachte ich mir, ja.
Aber ich war mir trotzdem relativ sicher, dass es, wenn diese Koalition die Legislaturperiode schafft, dass es trotzdem die letzte von Merkel sein wird. Also das ist sozusagen, dass sie hat ihren Zenit überschritten und dieses Wahlergebnis ist schon dass die SPD nicht mehr mit ihr zusammen will und sowas, oder dass die SPD sich jetzt halt so raushält, das ist ein ganz klares, ihre Zeit ist vorbei. Das muss nicht mal ihre Schuld sein. Keine Ahnung. Also ich finde die Grünen kuscheln für meinen Geschmack ein bisschen arg mit der CDU.
Die haben sich echt ein bisschen verliebt, die beiden, oder? Das war jetzt irgendwie auch gerade, wo sie jetzt sozusagen, Lindner das halt platzen lassen, so. Das war ja fast schon Liebeskummer bei beiden, so. Das ist, die waren ja echt, die haben sich ja echt ganz lieb beieinander bedankt und
auch, vielleicht war Lindner ja auch nur eifersüchtig.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein typisches Dreiecksding, ja, also wo das irgendwie so lange gut geht, wie sich zwei dann wirklich verlieben und der Dritte dann aus Eifersucht alles kaputt macht.
Genau. Und irgendwie, aber irgendwie hatte ich schon die ganze Zeit das Gefühl, dass das, also ich glaube, ich glaube, den Grünen würde es auch nicht gut tun, unbedingt. Obwohl, wer weiß, vielleicht hätten die sich ja ganz anders profilieren können. Dass das jetzt für die FDP nicht unbedingt das Allerschlauste war, diese Regierungskoalition, aber ja, dann lasst euch halt nicht wählen. Wenn ihr nicht in die Regierungsverantwortung wollt, dann behauptet das vorher auch nicht. Und dann lasst euch auch halt nicht wählen. Und wenn es jetzt, entweder es kommt jetzt halt noch irgendwoher doch noch eine Lösung, oder ich glaube, ja, dann, also ich, erstmal wird es kurzfristig, also wenn es jetzt Neuwahlen gibt, dann wird es, glaube ich, der AfD helfen, dann wird die nochmal ganz ordentlich zulegen. Es wird noch schwerer sein, irgendeine Regierungskoalition zu finden. Aber ich glaube, langfristig wird das auch der AfD das Genick brechen, diese ganze Gemengelage. Weil in dem Moment, in dem Merkel weg wäre, würde die CDU einen Satz nach rechts machen, bin ich mir relativ sicher. Also nicht als Ganzes, sondern sie würde zumindest, aber der rechte Flügel würde wieder viel weiter nach rechts reichen. Und die würden, glaube ich, der AfD erstmal ziemlich die Luft abgraben auf der rechten Seite.
Sie würden es zumindest versuchen, ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen würden.
Ja, doch. Das ist die Frage. Also wir würden es auf jeden Fall versuchen. Die CDU würde sich quasi in ihr natürliches Refugium zurückziehen, so ein Stück weit. Und das wäre halt wieder weiter rechts. Was jetzt so Sachen wie Ehe für alle und sowas würde damit nicht fallen, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal gesetzt. Aber die würden sich vielleicht erstmal dann auch wieder mit ihren albernen, ewig gestrigen Themen aufreiben, wie Abtreibung verbieten und so diese ganzen Sachen. Und würden es damit, also die CDU ist halt sehr weit, relativ, hat halt die rechte Flanke offen gelassen oder wie auch immer und hat es damit, glaube ich, auch der AfD relativ leicht gemacht. Aber ja, also ich sehe das jetzt langfristig nicht als Problem, glaube ich. Aber so kurzfristig, das wird echt hart. Und ich sehe im Augenblick keine Lösung. Also ich sehe mit Neuwahlen, was soll bei Neuwahlen passieren, die es besser machen, dass die FDP gar nicht mehr reinkommt?
Ja, es ist auf jeden Fall erstmal neue Karten mischen. Also nur jetzt anhand von irgendwelchen Umfrageergebnissen würde ich jetzt nicht die Wahl vorhersehen. Ich glaube, da könnte noch einiges passieren, auch gerade wenn sich in der Führungsriege von verschiedenen Parteien was tut. Und das wird sich definitiv in der SPD, ne? Ich denke mal, da werden andere Leute nach vorne gehen, wenn da jetzt neue Wahlen kämen. Ich glaube, dass, wie gesagt, Merkel könnte weggehen und das wäre ein Riesenfaktor, der die ganze Wahl komplett neu mischen würde, alle Karten neu mischen würde. Mhm. Also ich denke mal, dass da definitiv ein anderes Ergebnis rauskommt, oder ein besseres Ergebnis rauskommt oder ein leichter zu koalierendes, das weiß ich auch nicht, aber zumindest würde es die Karten neu mischen, denke ich.
Wann wären denn, also wenn jetzt Neuwahlen kommen würde, wann wären die dann? Wäre das jetzt in 2 Wochen wählen wir einfach normal oder wäre das jetzt, wir machen jetzt nochmal richtig Wahlkampf und im Dreivierteljahr dann oder nächsten Herbst?
Also ich weiß gar nicht so genau, ich habe mich damit gar nicht so richtig tief beschäftigt, aber der Punkt ist, glaube ich, dass du nicht einfach so neue Wahlen machen kannst, sondern du brauchst dann schon da musst du sozusagen so ein Prozedere passieren, dass Neuwahlen passieren. Also momentan ist der normale Gang, jetzt selbst dann, wenn keine Koalition zustande kommt, wäre jetzt tatsächlich die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers, also in dem Fall der Bundeskanzlerin, einfach mit einer mit der Mehrheit, die es so gibt im Bundestag und dann können die ja schon mal regieren. Also brauchst ja keine Koalition. Grundgesetz steht nicht drin, dass man eine Koalition bilden muss. Ne? Also das brauchst du nicht.
Also muss Merkel einfach mehr Stimmen haben als der nächstbeste Kandidat oder muss sie mindestens 50% der Stimmen haben?
Also in den ersten Wahlgängen braucht sie über 50% der Stimmen.
Okay.
Aber ich glaube, sogar das würde sie hinkriegen.
Ja, könnte. Ich weiß es nicht.
Mal gucken. Auch ohne Koalition. Wenn dann keine Mehrheit zustande kommt, dann reicht auch eine einfache Mehrheit.
Okay.
Soweit ich weiß.
Okay.
Also im dritten Wahlgang oder sowas reicht dann auch eine einfache Mehrheit.
Dann hätte sie quasi eine Minderheitsregierung.
Genau. Genau, das wäre so die, das ist ja momentan reden da ja viele drüber. Also es ist natürlich überhaupt nicht Merkel-Stil, ne? Nee. Die Minderheitenregierung zu machen. Ne? Also absolut nicht drauf. Merkel-Stil. Aber wenn, aber ich sag mal so, wenn sie da keine andere Wahl hat, dann wird sie das auch machen. Also Merkel, so eine Merkel frisst alles, ja.
Ich,
wenn die Not groß ist.
Ich weiß es gar nicht. Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob sie das frisst. Ich weiß nicht, ob sie darauf überhaupt nochmal Bock hat, weil das ist ja doch auch die große Chance, dass sie dann, also ich glaube, den Punkt für einen großen Abgang, den hat sie schon verpasst. Der liegt jetzt in der Vergangenheit. Und ob sie das nochmal macht, ich meine, da noch irgendwie sich so spontan die Mehrheiten beschaffen zu müssen und das damit, dass du eben nicht unerhebliche Stimmen sowieso einfach mal, die AfD ist ja in dem Fall so ein Vakuum, die ist ja einfach so ein Stimmvakuum. Das ist ja so und so viel Prozent dieses Bundestages, von dem du keinerlei sinnvolle Zusammenarbeit erwarten brauchst. Weiß nicht, ob Merkel darauf Bock hat. Wir werden es sehen.
Ja, also von der AfD wird sie sich nicht aushalten lassen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, die werden das auch, ich glaube, die machen das auch nicht.
Nee, also das ist ja der Punkt, also die AfD, wenn die AfD einen Markenkern hat, dann ist es Anti-Merkel.
Ja, das ist eigentlich also, alles, was werden.
Ja. Und mehr haben die auch gar nicht zu bieten. Insofern, also von denen, die würden das auch nicht machen. Ja, also es ist aber natürlich, ich finde es schon irgendwie, ich finde es aber auch irgendwie ganz, ganz interessant gerade, diese Situation, dass halt plötzlich, es kann natürlich auch gefährlich werden im Sinne von politische Instabilität, Verlust von Vertrauen in Demokratie, aber andererseits, ganz ehrlich, die Demokratie in Deutschland, die war zuletzt zu schnarchig. Also das habe ich schon gesagt, irgendwie der Bundestag, ja irgendwie Bundestagswahl, das war ja eine einzige dröge Arbeitsverweigerung, ja im Endeffekt, Wahlkampfverweigerung der ganzen Parteien. Also das war ja, ich habe ja selten so ein Nichts von Wahlkampf mitbekommen, der so egal war und allen alles so egal war. Und jetzt habe ich deswegen das erste Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, dass da irgendwie, wow, etwas Unvorhergesehenes passiert. Wow, eine Situation, mit der wir noch nicht umgegangen sind. Wow. Das finde ich gerade so fast ein bisschen anregend. Ja,
ja, also. Ja, ich verstehe. Also, dass da mal irgendwie so ein Weckruf notwendig war, da stimme ich ja mit dir auch überein. Aber muss es denn ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung. Irgendwie stimmt es mich trotzdem erstmal nicht hoffnungsfroh. Aber vielleicht ist das ja ein Fehler. Ja. Mein Opa hat ja angeblich immer gesagt, meine Tante behauptet immer, mein Opa hätte gesagt, Krise ist Chance. Und sicherlich ist das auch eine Chance. Insofern, vielleicht kommt ja auch was Gutes bei raus. Ich bin gespannt. Aber ja, das ist...
Ah. Wollen wir noch ein Thema anfangen, oder?
Ich würde sagen, lass mal für heute, oder? Wir haben jetzt zwei Stunden, haben wir jetzt schon voll. Und ich glaube, ich hätte, wenn ich noch Themen hätte, also ich habe noch ein paar Themen, die wären alle relativ lang, insofern.
Außer, okay, lies mal vor, was hattest du noch?
Hier, ich habe so einen Artikel in The Atlantic gelesen über wie Louisiana mal fast David Duke gewählt hätte und die Parallelen zu heute sozusagen zur Trump-Wahl und wie damals halt auch alle seine Wähler natürlich immer so, nee, David Duke, ein Rassist, wie kommst du denn auf die Idee? Also der damals schon KKK-Vorsitzender war.
Ja, ich weiß, ja.
Dann halt so dieses ganze Verschwörungstheorien-Ding, Me Too haben wir noch, alte weiße Männer haben abgehakt und SUVs, warum muss man sich so drüber aufregen?
Lass uns für heute gut sein.
Okay. Genau. Siehst du, sage ich doch. ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja relativ kurzfristig, also nach einer kurzen Zeit wieder nachgeliefert, ne?
Genau.
Glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen vielleicht irgendwie so, ne? Irgendwie.
Ja, jetzt, ich mache hier gerade Thanksgiving-Woche. Ich habe mir die Woche freigenommen. Das kann ich noch kurz. War sehr lustig. Wir haben nämlich, eigentlich hatten wir überlegt, wegzufahren und dann haben wir es verpeilt, irgendwie also wir wollten dann, wenn dann mit dem Wohnmobil wegfahren, weil Fliegen ist ja über Thanksgiving, kannst ja knicken. Und darum haben wir gedacht, dann nehmen wir ein Wohnmobil, dann braucht man kein Hotel und sowas. Dann haben wir verpeilt, ein Wohnmobil zu buchen. Und dann hat Diana gesagt, ach, nimm dir doch einfach Montag, Dienstag frei, da ist Kolja im Kindergarten und dann kannst du, und dann können wir irgendwas in der Zeit machen, mal wieder einfach zu zweit, ohne Kind. Und das war auch mal sehr, sehr erholsam. Also am Wochenende haben wir sehr viel Zeit mit Kolja verbracht und das war großartig, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt die letzten beiden Tage waren nur wir beide unterwegs und es ist so unfassbar. Es gibt hier, also das ist, muss man immer wieder sagen, wir nutzen das viel zu selten hier in San Francisco. Wir sind, es gibt hier so eine Stelle, der Highway 1 ist ja relativ bekannt hier, diese mhm. sehr, sehr schöne Straße. Und da war so eine Stelle, wo ich schon immer mal, da sieht so aus, als ob da ein Wanderweg anfangen würde. Ich würde da einfach gerne mal gucken, was da ist. Und dann sind wir genau da mal hingefahren. Und das war nämlich eine Stelle, wo der alte Highway 1 bis vor 3-4 Jahren, also bis 2014, ging der da lang. Und dann ist ein Tunnel, ist da ein Tunnel gebaut worden, weil nämlich die Strecke öfters mal zugeschüttet war und immer gab es wieder Probleme und dann war die Straße gesperrt und sowas. Das ist ja sowieso generell mal ein Problem. Darum haben sie da einen Tunnel hingebaut. Und darum ist der alte Highway 1 jetzt einfach so eine Fußgänger- und Fahrradstrecke, so auf 1,6 Meilen oder irgendwie sowas. Und dann läufst du da am Wasserland lang und guckst halt runter und dann haben wir da unten Wale gesehen, die offensichtlich Fische gejagt haben und das war, ist wirklich, es ist reine Fahrzeit von unserer, also von hier ins Auto einsteigen bis da auf dem Parkplatz stehen, 22 Minuten. Das ist alles so unfassbar nah immer wieder. Und es gibt hier so schöne Strecken und das Wetter war schön, die Sonne hat geschehen, wir sind da rumgelaufen und haben halt aufs Wasser gestarrt und Diana hat das Fernglas dabei, normalerweise vergessen wir das immer, und haben dann halt Wale beobachtet. Das war so großartig und hat so viel Spaß gemacht. Es gibt hier echt schöne Ecken.
Das glaube ich wohl.
Landschaft können sie, ja. Ja.
Ich muss auch mal wieder aufs Meer schauen.
Komm vorbei.
Ja. Ja, ich guck mal, wann der Bus fährt.
Genau. Ach, so lange dauert es ja gar nicht.
Alles klar, Max.
Juti, dann sage ich mal bis zum...
Noch einen schönen Resttag.
Genau.
Freien Tag.
Danke, bis zum nächsten... Naja, und jetzt, morgen ist ja Thanksgiving dann. Also jetzt ganze Woche eh frei.
Ah ja, okay.
Okay, alles klar. Tschüss.
Hau rein, tschüss.
So, okay, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben eben gerade, wir waren schon raus und haben jetzt, und dann hat Michi gesagt, ich habe noch was ganz, 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 ganz Wichtiges. Und
ich habe mir das extra aufgeschrieben, denn ich habe eine Spende bekommen, nämlich nach dem Podcast, wir haben ja über Geld geredet, ja, habe ich eine Spende bekommen und zwar eine signifikant große Spende.
Okay.
Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dank Barbara, ich sage den Nachnamen nicht, um jetzt nicht irgendwie ungewollt jemanden zu identifizieren, aber eine gewisse Barbara hat mir 200 Euro überwiesen.
Wow.
Als Spende. Das ist echt, wow, krass. Also das ist sehr, sehr appreciated und vielen, vielen lieben Dank, Barbara.
Okay, das kann man toppen. Nächstes Mal wollen wir da noch mehr hören. Nein. Wow, ja. Ich sag mal, obwohl es mich gar nicht getroffen hat, danke. Das ist großartig.
Genau. Es war allerdings, also Betreff war, glaube ich, für Wir müssen reden und das neue Spiel. Also es war auch fürs Buch noch mit gemeint und so. Also.
Achso, wäre jetzt der Betreff gewesen für alles außer Wir müssen reden, dann wäre ich jetzt beleidigt gewesen. Aber so finde ich das großartig. Okay. Insofern sage ich auch vielen Dank. So ist ja auch ein bisschen meine Arbeit, die damit so ein bisschen mitgewürdigt worden. So ganz klein bisschen. Okay, jetzt wirklich. Tschüss.
Tschüss.